Also gut. Nehmen wir nochmal, es gibt manche Folien, die tauchen auch wieder auf, wenn man sie nicht weiter blockiert. Also nehmen wir nochmal das rauf. Evangelisation, Mission, Evangelisation unterscheiden, aber bitte nicht trennen. Und dann nochmal die vier Elemente oder Bewegungen oder Dimensionen. Ohne Gebet ist es eigenmächtige Aktivität, ohne Gemeinschaft eitle oder überfordernde Solistentätigkeit oder Untätigkeit durch Lähmung, wenn es in der Gemeinde nicht stimmt. Ohne Wortverkündigung ist es eine Pantomime der Selbstgerechtigkeit und ohne Tat der Liebe ist eine herzlose Propaganda. So, der nächste Schritt wäre also die Frage nach Evangelium und Kultur. Und es geht mir darum, dass wir einfach dieses Spannungsverhältnis erkennen. Das ist, wie ich glaube, weniger selbstverständlich, als man meinen sollte. Wer Stoff zum Nachdenken dafür sucht, der kann ruhig auch mal zurückgreifen in Literatur, die jetzt schon auch ein paar Jahre alt ist. Aber als der indische Missionar oder englische Missionar in Indien und Bischof der südindischen Kirche Leslie Newbegin im hohen Alter nach langem Dienst zurückkam nach England, hat er, wie das vielen Leuten in der Weltmission so geht, plötzlich die eigene Situation mit den Augen eines Menschen gesehen, der aus der Kultur des Landes kam, in dem er so lange den Dienst getan hat. Und dann gehen einem plötzlich Welten auf, wo man, wenn man hier lebt, dazu neigt, betriebsblind zu sein. Also wie heißen die Bücher? Also von Leslie Newbegin, wenn man das greift, also die über den Griechen eine Torheit oder glaube ich heißt sie das von 1984. Da kann man etwas lernen über die Frage, was bedeutet eigentlich Kultur in unserer europäischen Situation. Wir sind da alle daran gewöhnt, wenn Leute in die Weltmission gehen, dass sie hier studieren müssen, was bedeutet das denn jetzt, wie verkündige ich jetzt das Evangelium im Kontext der afrikanischen oder asiatischen oder lateinamerikanischen Kultur, in die ich jetzt gehe. Und das gibt, jeder kennt von uns die tollen Geschichten, die es da gibt, wenn man da so interkulturelle, crosskulturelle Übersetzungsarbeit leistet. Aber was viel schwerer ist, ist den Blick zu gewinnen, ich meine, das kann man lernen, das ist auch schwer, aber was schwerer ist, ist den Blick zu gewinnen für die kulturelle Situation, in der man selber steckt, weil da ist man sich nicht bewusst und weil man sich dessen nicht bewusst ist, zieht man falsche Folgerungen. Ich will versuchen, das zu erklären. Was ist Kultur überhaupt? Also schlicht und elementar, sowas kann man jedem Wörterbuch abschreiben. Der Ausdruck Kultur kommt vom lateinischen Colere, bearbeiten, pflegen, verehren. Eigentlich wird der Begriff also als in seiner allgemeinsten Bedeutung für menschliche Handlungsgewohnheiten und die damit verbundenen Prozesse und Produkte verwendet. Also wollen wir sich mal schlicht auf der Zunge zergehen lassen. Also die menschlichen Handlungsgewohnheiten und die damit verbundenen Prozesse und Produkte. Sehr abstrakte Zusammenfassung. Jetzt kann man die Menschheit in Kulturen, das kennen wir, Kulturkreise, so geografisch auch unterteilen, in größere und kleinere zusammenlebende Gruppen von Menschen, ähnliche Handlungsgewohnheiten. So, wenn man das jetzt mal einfacher macht, also Sprache ist zum Beispiel ein wesentlicher bestimmender Faktor dessen, was ist die Handlungsgewohnheit, Denk- und Lebensgewohnheit, in der ich lebe. Sprache ist viel mehr als nur akustisches Signal zur Mitteilung. Wie Sprachen aufgebaut sind und wie man empfindet, das sagt etwas über das Wesen der Menschen und der Gemeinschaft, in der diese Sprache gesprochen wird, aus. Dann, wie die Generationenbeziehungen sind, also wie Alte und Junge zueinander stehen, also wenn wir Leute für die Jugendarbeit suchen, dann schicken wir junge Mitarbeiter da rein, weil wir denken, die müssen ganz nah dran an der Zielgruppe. Wir haben, also als ich im CVM tätig war als Generalsekretär, da habe ich mich gewundert, wir haben dann in den 80er Jahren einen 55-jährigen CVM-Sekretär nach Kenia geschickt und der war der erfolgreichste jemals. Weil das ist ganz klar, in Afrika ist der Mzee, also der alte Mann, hat bei den jungen Leuten Autorität. Die jungen Springer, die wir so als die dynamischen Jugendarbeiter, die sind da alle verbrannt. die konnten da nichts durchsetzen. Weder bei den Jungen noch bei den, erst recht bei den Alten. Aber der hatte Autorität, die Jungs, der hat toll Mitarbeiter geprägt, 20-Jährige, 18-Jährige, 15-Jährige, weil das war, das ist eben eine andere Kultur. In der westeuropäischen Kultur muss man sich entschuldigen, wenn man ein bestimmtes Alter hat, dass man noch da ist. Nicht wahr? Dass man sich selber hat noch nicht kompostieren lassen oder so. Wie Generationen miteinander umgehen, aber auch wie Geschlechter miteinander umgehen, das spüren wir jetzt ja auch in Europa, wenn nahöstliche Kulturen hier leben und wie schwer das, wie groß der Unterschied ist, also Beziehung zwischen Mann und Frau und wie man sich benimmt, das macht viel in der Kultur aus. So, oder die sozialen Schichten, natürlich gibt es soziale Schichtungen. Und wie die übereinander denken, ob sie sich kennen und so, wie man ist. Also, ja, für manche ist das halt eine Katastrophe. Wir waren in so einem, als ich Jugendpfarrer war in Essen, da wurde ich mit dem Leiterkreis der Jugendarbeit Ehrenamtlichen, also so 18, 20-jährige junge Männer, da war die Arbeit für Jungs da im Ruhrgebiet, zum Bundespräsidenten zum Abendessen eingeladen. Tja, es war ein ganz bescheidenes Abendessen, hat er extra gesagt. Es gab nämlich belegte Brote. Aber nun wurden die von Kellnern mit weißen Handschuhen serviert und es lag bei jedem Teller lagen 2 Messer und 2 Gabel. Rings um den Tisch saßen 40 junge Männer in heller Verzweiflung, weil wenn man so ein Brotschnitte da, Knifte nennt man das so im Ruhrgebiet, oder so ein Brot, da so ein beschmiertes Brot mit Wurst und Käse drauf, das nimmt man auf die Faust und stopft sich rein und fertig ist der Salat. Aber was macht man jetzt, nicht wahr? Jetzt müssen wir, und das ja, ist ja klar, ich meine, das muss man halt eben mal gelernt haben, dass man natürlich die Wurstbrote mit dem einen Besteck schneidet und das dann zur Seite legt und abgeräumt wird, weil man delikatesserweise den Schweizer Käse mit dem anderen Besteck schneidet, nicht wahr? Und kein falscher. So, ja gut, das ist für manche nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn sie mit so komplizierten Geräte an so elementare Sachen rangehen müssen. Das ist eben Kultur. Nicht? Das sind unterschiedliche Schichten. Die einen verletzen sich damit und blutig, wenn sie Messer und Gabel nehmen müssen, und die anderen müssen solche Instrumente nehmen, weil sie nicht gelernt haben, mit den Fingern zu essen. Zeiten und Feste, wie man Zeiten einteilt und welche Feste man feiert, das ist viel über Kultur. Die Einstellung zu Körper, zu Essen und Trinken, also ob man Mahlzeiten einnimmt in Gemeinschaft mit anderen an einem gedeckten Tisch oder eben bei McDonald's eine Pappe reinzieht oder so. Das sind also Essgewohnheiten unterschiedlicher Art. Arbeit, Umgang in Arbeit, Beruf, Besitzgeld, Muße, wie gestalte ich die Zeit, Bewegung, was habe ich für ein Verhältnis zur Bewegung, Musik, Natur und Technik. Also das sind also Stichworte, an denen deutlich wird, wie unterschiedlich Handlungsgewohnheiten sind. Und das, ich führe das nur einfach mal auf, das weiß ja im Grunde jeder, weil diese Unterschiede jetzt nicht nur mit ethnischen Gruppen zu tun haben, die in anderen verschiedenen Ländern und Kontinenten leben und sich dann gelegentlich heute stärker begegnen als früher. Gut, das ist alles noch zu verstehen. Sondern was man wahrnehmen muss, das ist in der eigenen Gesellschaft, auch über die ethnischen Gruppierungen hinaus, wir nicht eine Kultur haben. Also zum Beispiel in der Jugendarbeit, das Ältere denken ja in den Gemeinden in der Regel, also es gäbe eine Jugendkultur. Und die Jugendkultur, das ist immer, wenn die Musik so ein bisschen mit Synkopen ist und nicht so klassisch. Das natürlich weiß jeder von Ihnen, weil die ja Fachleute sind, dass das völliger Quatsch ist, dass es in der Jugendszene unendlich viele Kulturen gibt, die nicht nur unterschieden sind, sondern auch heftig miteinander verfeindet. Und die mit Musikstilen zusammenhängen, aber auch mit Dresscode. Also was man anzieht und was man nicht anzieht, ist es ganz bestimmte Jugendkulturszenen. Und das ist ganz schwer geworden. In der Evangelisation ist das ganz schwer geworden, allen gerecht zu werden, weil wir sind nicht ein. Auch begegnen immer wieder Pastoren, die von dem hehren Glauben beseelt sind in ihrem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Das müsste der Gottesdienst für alle sein. Und sie hätten einen Gottesdienst für alle. Wenn man mal hinguckt und mal durchzählt und mal sieht, wer da ist und ihnen das klar macht, dann erschrecken sie etwas darüber, wie klein der Ausschnitt an kulturellem Zuschnitt ist, der da sitzt. Denn jede Form, einen Gottesdienst zu feiern, sortiert. Natürlich. Jede Form. Es gibt überhaupt gar keine, die alle anspricht, weil die Kulturen sind viel zu verschieden. Man kann immer gucken, wen wollen wir erreichen und so weiter. Aber das hängt an diesen Dingen, Kultur. So, jetzt ist das, Kultur empfindet man, die Kultur, in der man selber aufgewachsen ist, empfindet man als natürlich. Wenn wir sagen natürlich, dann sagen wir damit, ja, das ist irgendwie so richtig gewachsen, also das ist es schöpfungsmäßig geradezu. Es kann gar nicht anders sein, weil das ist so natürlich. Das ist aber natürlich eine Selbsttäuschung, natürlich eine Selbsttäuschung. Denn es ist anerzogen, weil die anderen empfinden das, was wir gar nicht mögen, also das, was sie essen oder wie sie Musik hören oder wie sie miteinander umgehen, als natürlich, weil sie kennen es gar nicht anders, so sind sie aufgewachsen, so sind sie vertraut und so fühlen sie sich zu Hause und so lieben sie es. Also Kultur ist nicht etwas Aufgesetztes, es geht bei Kultur auch nicht nur, gehen wir ins Theater und kennen wir Goethe oder Max Frisch oder so. Das ist dann ein verengter Kulturbegriff für gehobene Ästhetik. Und das ist noch was anderes. Es gehört auch zum Weiteren zu den Handlungsgewohnheiten. Was finde ich schön? Von der Akustik her und von den Gewohnheiten des Sehens her. Aber das ist nur ein Randbereich von Kultur im, die normalen Alltagslebensvollzüge, von denen jeder Mensch geprägt ist. Und worauf er reagiert oder negativ oder positiv reagiert, das ist das, wie mein Leben geprägt ist, das ist Kultur. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer, weil einem das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, eine Distanz zur eigenen Kultur zu haben. Und deshalb neigen wir dazu, so wie wir es gewohnt sind und wie es uns gefällt, das als eigentlich als erstmal als das Beste, weil als das Natürlichste anzusehen. Jetzt müssen wir, das ist aber natürlich nicht so, und man muss jetzt, in der Bibel kommt dieses Problem schon vor, und man muss es heute wieder neu wahrnehmen, aber ich fange es mal an, es am Neuen Testament darzustellen, weil uns dann der Zugang von der biblischen Erkenntnis zur Praxis vielleicht leichter fällt, als wenn ich jetzt hier kulturtheoretische Erörterungen weitermache, weil das ist alles so, weiß man nicht, stimmt das auch und so. Ich gehe also vom Neuen Testament aus, dann zeige ich Ihnen das. Ein klassisches Beispiel ist das, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Der Galaterbrief ist ja bekanntlich der Brief, der einzige Paulusbrief, wo er vorne keinen Abschnitt hat, wo er erstmal Dankeschön sagt und freundliche Worte über die Gemeinde, sondern wo er gleich zulangt und Ohrfeigen austeilt. Ne? Obwohl ja man sagen muss, die Galater, wenn man die mit den Korinthern vergleicht, waren das ja richtig fromme Christen. Die in Korinth, das waren ja Schufte. Ich meine, das war ja jede Form von Spaltung und so. Die gingen ins Bordell nach der Gebetsstunde und fanden das alles, weil sie so viel Heiligen Geist hat, ganz ungefährlich. Die führten Prozesse vor heidnischen Gerichten und schämten sie nicht. Also es gab eigentlich jede Sauerei in Korinth, dass man ihn hätte eigentlich seit Christsein absprechen können. Aber der Paulus schreibt an die Heiligen in Korinth und dankt für die vielen geistlichen Gaben, die sie haben und so. Aber dann schließlich watscht er sie ja auch etwas kräftiger ab. Nur bei den Galatern, da fängt er sofort an, drauf zu hauen. Gleich im ersten Kapitel, und da wundert man sich, warum das so ist. Denn den Galaterbrief kritisiert er die Galater nicht wegen irgendwelchen unmoralischen Verhaltens oder weil sie furchtbaren Streit haben, sondern die waren einfach, was war deren Problem? Die glaubten an Jesus, und die waren ganz treu und die sagten nur, eigentlich kommt man besser in den Himmel und geheiligter in den Himmel, wenn man auch als Vegetarier lebt. Das ist ja auch heute so. Ich meine, Vegetarier kommen später in den Himmel. Weil, ja, sie in Demut und Heiligung länger im Jammertal bleiben müssen, weil sie ja all dieses giftige Zeug nicht gegessen haben und immer nur von Gräschen wie die Häschen gelebt haben und so. Und deshalb 7 Jahre Nebukadnezar musste doch Gras essen da, immer nur Salat. Gut, also was war in Galatien falsch? Ich lese Kapitel 1, wenn ich es gefunden habe, das habe ich gleich, meine Bibel hat so viele Seiten, da. Galater 1, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die auch euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und weil er wohl gedacht hat, das ist jetzt harter Tobak und vielleicht denken, ich hätte mich verschrieben, schreibt das gleich nochmal. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist beinhart, im Inhalt kompromisslos. Und da sagt er nicht, das ist nicht Rechthaberei, sondern er sagt, diese Jesus-Untheologie, da ging es ja tatsächlich, welche Kalendertage muss man besonders her und wie ist das, was kann man essen und was ist so. Und er sagt, wenn ihr diese Jesus-Untheologie macht, verliert ihr alles. Es läuft alles wieder aufs Gesetz hin, es ist alles wieder, was der Mensch tut. Es hört sich wahnsinnig fromm an und ihr seid ja wahrscheinlich unwahrscheinlich tüchtig, aber es rettet allein das, was Jesus getan hat, am Kreuz, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dass man sich das Geschenk schenken lässt im Vertrauen annimmt. Das ist es. Also das eine Evangelium der Begnadigung durch Jesus, durch Glauben ohne Gesetz. Also man kann da mit eigenen Klimmzügen nichts erreichen, kein anderes Evangelium. Der gleiche Paulus, und das macht jetzt den Charme aus, schreibt 1. Korinther 9, Vers 22 in dem Kapitel, wo er sagt, ich bin denen mit Gesetz geworden, wie einer, der unter dem Gesetz ist, und denen, die kein Gesetz hatten, wie einer ohne Gesetz und so weiter. Und dann sagt er, ich bin, Vers 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das heißt dann da, er sagt nicht, wenn man allen alles wird, also wenn man wirklich auch sich anpasst und abholt, dann gewinnt man alle. Er sagt doch gar nicht, ich habe einige gewonnen. Er sagt, einige gerettet. Einige gerettet. Es ging ihm nicht ums Erreichen. Man erreicht viele Menschen. Das ist das nicht das Problem. Es ging ihm ums Retten. Es war auch mehr als um Gewinnen. Es ging ums Retten. Und er ist sehr bescheiden. Er hat wie ein Chamäleon sich angepasst an Leben, in Lebensstile und Methoden und sagt da nicht, wenn man das tut, dann erreicht man alle, sondern ich tue das aus Liebe, das ist auch meine Freiheit, dass ich das tue und das um einige zu retten. Das ist das Problem, dass man Evangelium und Kultur unterscheiden muss. Also im Inhalt des Evangeliums, sagt Paulus, man könnte das auch am 1. Korintherbrief selber klar machen, muss gar nicht Galater und Korintherbrief gehen, wenn Sie die ersten zwei Kapitel des 1. Korintherbriefs nehmen, das Wort vom Kreuz, seine Torheit, was er im 1. und 2. Kapitel über den Inhalt des Evangeliums sagt und dann Kapitel 15, Auferstehung und die Gültigkeit und was er dann da schreibt, was alles leer und nichtig ist, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Also das ist 1. Korinther 1, 2 und 15, ist sozusagen das, was Galater 1 ist. Im Inhalt Klarheit, Jesus allein, die Begnadigung allein, geschenkweise im Glauben empfangen, das allein rettet. Da beißt keine Maus einen Faden von ab und da darf man keinen Millimeter von abwarten, sonst rettet's nicht. Nicht, weil man orthodox korrekt sein muss, sondern weil nur das rettet, Jesus rettet. Und der gleiche Paulus sagt dann, was die Wege und die Methoden und die Lebensweisen angeht, allen alles geworden. Und Sie wissen ja, dass das Problem hart war in der ersten Christenheit. Apostelgeschichte 15, Galater 2, der Konflikt mit Petrus und mit der Gemeinde in Jerusalem. Weil natürlich die Kritik war, es ist so schwer, Form und Inhalt zu unterscheiden. Und die Sorge des Jakobus und des Petrus war, dass der Paulus hier die Inhalte veränderte. Und dass es ans Eingemachte ging, wenn er etwa sich hinsetzte und Schweinefleisch aß oder dann auf der anderen Seite hat er nicht mal gegen bei den Galatern gegen die Beschneidung und sowas gewettert, aber den Timotheus hat er beschneiden lassen aus missionarischen Gründen. Nicht der gleiche Paulus sagt, denn Galaterbrief hier ist nicht Mann und Frau und nicht Frei und Sklave, völlige Gleichberechtigung und das Gleiche ist die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, weil es dann da anstößig war in einem bestimmten Kontext. Das heißt, du hast beides beim gleichen Paulus, aus den gleichen Motiven, im Inhalt absolut treu und ohne jede, aber in den Formen Anpassung. So, und jetzt haben wir ein Problem. Das Problem besteht erstmal daran, dass es kein hinreichendes Bewusstsein gibt, Kultur und Evangelium zu unterscheiden. Das ist aber schon länger der Fall. In Europa sollte inzwischen eigentlich jeder wenigstens ein Bewusstsein für bekommen haben, weil das haben wir jetzt so oft um die Ohren gehauen bekommen, dass wir auch in der Weltmission mit dem Evangelium unsere Kultur ausgebreitet haben. Das ist ein langes Thema. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Aber es ist interessant, wie sich alles wiederholt. Unsere koreanischen Geschwister sind im Augenblick wahrscheinlich die dynamischsten Missionare weltweit, die es gibt. Die senden Leute aus, das ist unglaublich. Aber es ist auch erstaunlich zu sehen, Afrika zum Beispiel, wie sie mit ihren eigenen Begrenzungen kämpfen, weil sie mit der ganzen Leidenschaft, das Evangelium zu sagen, überhaupt gar kein Bewusstsein entwickelt haben, dass die Kultur, aus der sie kommen, dort nicht einfach vermittelbar ist. Und die ersten Zusammenbrüche und das erste Scheitern passiert im Augenblick bei dieser großen Dynamik koreanischer Missionsbewegung, die weltweit einzigartig ist, weil es erst jetzt anfängt, einen zu begreifen, dass Kultur und Evangelium was Verschiedenes ist. Und dass eine Kultur, die einem lieb ist, nicht notwendig mit dem Evangelium zusammen vermittelt werden muss. Und dass Leute, die Jesus annehmen, nicht auch meine Verhaltensweisen annehmen müssen. Die Unterscheidung gelingt nicht. Ich mache das nochmal an dieser Grafik deutlich. Also Inhalt, Treue unverändert, weil es um Rettung geht, und in der Form, Methoden, Form flexibel, weil es um Kultur geht. Weil die Unterscheidung nicht kritisch genug passiert, verwechseln ganz viele Christen in der Evangelisation Form und Inhalt. Oder können es nicht voneinander trennen. Ich sage das jetzt mal praktisch, weil das theoretisch auch so trocken klingt. Bei ProChrist mache ich da schmerzliche Erfahrungen, weil wir kriegen jede Menge Prügel, an jedem Abend Fluten von E-Mails, die uns beschimpfen wegen der Musik oder der Dinge, die wir im Programm machen. Und zwar jeden Abend, immer von anderen. Wenn ein Gospelabend da war, kriege ich bis ins Rassistische gehende, wütende Briefe von Christen, echt tief wiedergeborenen Christen. Das ist das, was mich, wenn da Heiden schreiben würden, würde ich mir gar nicht ernst nehmen. Aber das sind die echte Christen, die sagen, dass das dämonisch ist, und wie kann man denn diese verzerrten Gesichter da auftreten lassen. Also ich wiederhole mal das Vokabular, das ich da zu lesen kriege, nicht, weil das einfach so peinlich ist, dass Christen sich zu sowas hinreißen lassen. Machen wir einen Klassikabend, schreiben serienweise, da ist noch so ein Schlafmittel, und dann sind auch die letzten weg von der Fenster und so weiter. Machen wir ein Soft, also das kann, wir haben dann schon die Lösung, die Fernsehshows auch machen. Die wissen auch, dass sie niemand recht machen kannst. Du kannst von jedem Stil eigentlich nur ein Häppchen bringen, und bevor der es nicht macht, merkt, dass er es nicht mag, ist es schon zu Ende und es kommt was anderes, das er hoffentlich mag. Und so, dass jeder auch mal eine Freude hat und auch mal eine Enttäuschung hat, sodass das Ganze in Summe vielleicht funktioniert. Aber es gibt keinen Stil, und dann gibt es noch die schöne Methode, dass bei uns Christen ja, anders als beim Angeln, der Köder dem Angler schmecken muss und nicht dem Fisch. Denn das ist ganz wichtig, und Evangelisten sind da relativ hilflos, weil sie auf die Multiplikatoren angewiesen sind. Von der Mitarbeit angewiesen sind, wenn die Pastoren und die Gemeindemitarbeiter denen das nicht gefällt, machen sie einfach nicht mit. Und auch finanziell in der Regel, also wenn sie angewiesen sind. Das heißt, die Evangelisation entwickelt sich kulturell seit einigen Jahrzehnten nach dem Geschmack derer, die spenden und beten und mitarbeiten. Und so, es ist, aber dass das dass das vielleicht ein ganz anderer Geschmack ist bei denen, die man eigentlich theoretisch natürlich gewinnen will. Das juckt keinen. Da kann man auch ganz schwer Leute überzeugen. Ich sage mal so, ich erzähle den Leuten immer gerne. Als Jugendpfarrer habe ich mein Leben lang wirklich alle Musikstile, die es gegeben hat, habe ich genossen oder erlitten oder mitgemacht oder angehört oder gefördert oder, also wir sind ja hier in der Nähe von Basel, da kann ich ja die Geschichte erzählen. Was bin ich geprügelt worden seit den 60er Jahren, wenn ich mit den Christusträgern Veranstaltungen gemacht habe? Damals als die, die haben A-Band von denen, die haben ja, ich weiß nicht, die gibt es ja jetzt immer noch da bei Würzburg irgendwo, früher haben die hier in Basel, weiß noch, wie wir in Basel, Matthäuskirche, war das Ende der 70er Jahre, Jugendwoche gemacht haben. Und wenn die also gespielt haben, dann hast du solche Ohren gehabt, da ging es richtig zur Sache. Elternschreck spielte der Drummer Karl, das waren 25 Minuten Schlagzeug-Solo. Da blieb kein Auge trocken. Und da waren die kompromisslos und die Christen stürzten nach vorne zu allen Verantwortlichen, um irgendwie zu erreichen, dass die Knöpfe zurückgedreht wurden. Und wir sind schon alle Taube, sage ich, wunderbar, holt alle Gehörlosen her, hier kann jeder mit sein, hier hört man, hat man immer das Gefühl, die eigenen Dünndarme, der Dünndarm ist die Bassseite, die gerade gespielt wird, das ist eine ganzheitliche Aufnahme. Da wurdest du dir geprügelt, das war dämonisch und so. Wenn ich ja gesagt habe, Marschmusik, das hören die Europäer ja dann gerne, ne? Hier kriegt auch die Schweizer manchmal und gesagt, das ist doch so richtig die Musik des Todes. Denn die wurde ja erfunden, um die Soldaten, wenn sie in den Krieg zogen, ein bisschen kirre zu machen, damit sie mit dem Rum, 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 Rum die Tötungshemmungen langsam überwunden und dann draufgehauen haben, wie auf Kalteisen. Das ist christlich, ja? Aber wenn du dann so ein frommes Lied dann heißt, also gut. Jetzt das Problem, man könnte sich ja gut streiten darüber. Man würde die Lösung besser finden, wenn man sagt, gut, es gibt keine kulturelle Lösung, die allen gerecht wird. Jetzt müssen wir fragen, was tun wir da? Schlimmer ist noch, wenn man die Form für den Inhalt hält. Noch schlimmer ist, was auch die Gefahr ist. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen die Gefahr ist, ja in Gemeinden, vielleicht ist das stärker so in unseren Landeskirchen die Gefahr, aber ich spüre inzwischen auch, dass Freikirchen nicht frei sind von der Gefahr. Dass wir es genau umgekehrt machen wie der Paulus. Dass wir in den Formfragen fundamentalistische Betonköpfe sind. Und in den inhaltlichen Fragen ziemlich flexibel, ziemlich anpassungsfähig. In Berlin, ich kann ja viel über die Landeskirche kritisieren, weil ich da so viel kenne. Ne? Gestatten Sie mir deshalb mal eine Ausnahme so aus Ihrem Milieu. Weil ich das gerade letzte Woche erlebt, ein sehr talentierter Fernsehmoderator, der gläubiger Christ ist, macht in einer jungen, aufstrebenden Großstadt freien Gemeinde die Moderation. Mit toll, intelligent und sehr schön. Kriegt am Montag von seinen Pastoren, einen jungen Pastoren, eine Mail, in der er sagt, er möge doch bitte in seiner Moderation, wenn er die in Zukunft nochmal macht, den Begriff Sünde nicht mehr gebrauchen. Sie hätten sich verabredet, in ihrer Gemeinde käme das nicht vor, das wäre nicht vermittelbar, die Leute hätten Fehler und da müssen wir darüber sprechen, aber Sünde wäre kein Begriff mehr, der hier vorkäme im Gottesdienst. So, da war dieser Junge, der sonst ein absoluter Topmann im Fernsehen ist und im Säkularen sich auskennt, wie noch was, der sie vor ein paar Jahren bekämpft hat, der war total zerschlagen. Denn er war gewöhnt von seinen gottlosen Freunden, dass er angemacht wurde wegen seiner klaren Sprache als Christ und er konnte sich wirklich säkular verständlich machen und bewegte sich dauernd in diesem Milieu. Aber dass er von seinen eigenen Pastoren in die Knie geschossen bekam, weil er einfach ganz klar von seiner Lebensentscheidung und von der Sünde in seinem Leben redete und andere, das hat ihn, aber gut, da habe ich gemerkt, aha, da ist doch keiner ist davon gefeit, so im Marketing-Gedenken, sind wir gefällig. Natürlich kann man Worte auswechseln, aber ich sage mal, man kann auch Worte erklären. Und in jedem Fach hat man Spezialworte, die natürlich gebraucht werden. Ich muss alles erklären. Aber die Frage ist heiß, wo ist Inhalt Und bin ich flexibel im Inhalt oder bin ich flexibel in der Kultur? Ich sage mal, diese Lösung, diese Spannung zu lösen, deshalb habe ich hier eine Ellipse dargestellt, die ja bekanntlich die zwei Brennpunkte hat. Diese Spannung zu lösen ist die riesige Aufgabe in der Evangelisation. Und ich sage Ihnen, ich kenne keine Patentrezept, wie man das fehlerfrei lösen kann. Weil immer, wenn man sich rauswagt, wirklich sein Herz an die Angel hängt und nah zu den Leuten geht, ist man in der Gefahr und fragt sich manchmal selber, habe ich hier nicht auch den Inhalt verkauft? Habe ich mich jetzt feige angepasst? Oder ist das jetzt, also will ich gefallen, wie Paulus sagt, wenn ich den Menschen gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht, will ich jetzt den Menschen gefallen oder will ich sie retten? Was ist eigentlich? Ist die Wahrheit noch vermittelbar? Oder ist das eine Anzahlung oder so weiter? Also in dieser Spannung vollzieht sich das. Die Treue zum Inhalt des Evangeliums, weil nur das Evangelium von Jesus Christus rettet. Aber aus der Liebe in der Evangelisation braucht es eine paulinische Flexibilität, die in Lebensstil und Methode wirklich sich traut, weit zu gehen. So, jetzt nochmal ein ganz schlichtes Beispiel, das wahrscheinlich alle schon mal selbst gebraucht haben oder kennen oder so. Man muss mal ganz einfach sein, nochmal sich das deutlich machen. Wie geht das mit Evangelium und Kultur? Okay, ich mache die alte Geschichte, was muss der Mathematiklehrer wissen, wenn er dem Fritz Mathematik beibringen will? Sagen wir natürlich, klar, er muss genug über Mathe wissen. Das ist aber nur die eine Seite. Dasselbe selbstverständlich so aus. Wenn er keine Ahnung von Mathematik hat, kann er auch keine Mathematik unterrichten. Aber wenn er dem Fritzchen das beibringen will, dann muss er vor allen Dingen den Fritz kennen. Das ist noch viel wichtiger. Denn der Mathelehrer, der kann alles wissen und dann schreibt er, der sagt und schreibt alles, was er weiß, dahin und Fritz kapiert überhaupt nichts. Nicht, weil das falsch ist, was der Mathelehrer sagt, sondern weil das nicht kompatibel ist zu dem Nichtwissen im Kopf von Fritz. Das heißt, da ist kein Anknüpfungspunkt möglich. Der Mathelehrer hat das nicht so verpackt und formuliert, dass einer, der keine Voraussetzungen hat, das eben aufnehmen kann. Das ist ein ganz schlichtes Verfahren, weiß jeder, dass das so. Muss nur noch mal klar machen. Wir müssen also die Menschen kennen, denen wir das Evangelium sagen. Das ist klar. Wie lernen wir sie kennen? Das gibt eigentlich zwei Ebenen da. Einmal in den Begegnungen. Ich meine, man kann natürlich auch eine Menge lesen über Menschen, das ist auch schön, aber man spürt der Verkündigung durchaus an, ob jemand realen Menschen begegnet. Und aus der Begegnung mit Menschen und aus dem Leben mit Menschen weiß, was Menschen begegnet, in Sehnsüchten, an Kritik, an Versagen und so weiter. Deshalb können Sie das gar nicht hoch genug einschätzen, was man so als Pastor im Alltag mit den ganz normalen Menschen erlebt, was das für eine Bedeutung hat. Das muss mitarbeiten, wenn wir unsere Verkündigung vorbereiten. Weil immer im Zwiegespräch sein mit den realen Menschen, ihren Sorgen, ihren Begrenzungen, ihrer Kritik, ihrem Widerstand oder was auch immer uns da so begegnet, ihren Lebensgewohnheiten. Und das ist das eine, was wir individuell und als soziale Wesen zu erkennen geben. Und das andere ist, wir lernen die Menschen durch die biblische Offenbarung kennen. Das ist ja nochmal eine Draufsicht auf den Menschen, die ganz anders ist, die man im Umgang normalerweise nicht gewinnt. Ist ja sehr, sehr wichtig. Ich meine, wenn ich mit Strafgefangenen zum Beispiel arbeite und habe dieses ganze Gangstermilieu dauernd vor Augen, ich werde ja zum Menschenverächter, wenn ich nicht wirklich die Menschen unterm Kreuz sehen kann. Sagt, jeder Mensch, ganz egal wie miese er sich verhandelt hat, hat einen Strahlenkranz der Schönheit Gottes um sich. Doppelterweise, weil Gott ihn geschaffen hat und obwohl er alles versaut und kaputt gemacht hat und weggelaufen ist, ist Christus am Kreuz für ihn gestorben. Das heißt, ich weiß bei jedem Menschen, den ich begegne, dass er eine Kostbarkeit sondergleichen ist, weil Jesus den letzten Blutstropfen für ihn rangerückt hat. Das heißt, wir haben eine Ansicht des Menschen, auch des miesesten, auch des größten Ekels, das uns begegnet, das immer noch von Schönheit umgeben ist. Das macht uns einfach eigentlich das Verkündigen so leicht. Und das macht die Balance, dass man die Wahrheit aussprechen kann, dass man kein Blatt vor den Mund nehmen kann und trotzdem nicht die Menschen beschimpfen und verachten. Der Verdacht ist ja immer, das war das die Kritik deshalb bei den ersten Christen im Römischen Reich, die wurden ja angeklagt und dann verurteilt, mit der sie an die Anklage hieß Odium Humani Generis, also Hass auf das Menschengeschlecht. Und dann wurden die als Fackeln bei Nero da verbrannt im Garten. Warum war der Vorwurf Hass auf das Menschengeschlecht? Ja, weil die Christen predigten, dass der Mensch so verloren ist, dass er nicht in der Lage ist, sich selbst zu retten. Der Mensch will hören, Fehler haben wir, aber wir haben einen guten Kern und wenn wir die richtige Hilfe bekommen, dann können wir uns auch positiv weiterentwickeln. Aber dass die Christen sagten, der Mensch ist so kaputt und so verloren, dass er sich selbst nicht mehr retten kann, sondern dass Gott nur das tun muss, das fanden sie sowas wie den Menschen schlecht machen, das darf man nicht tun. Sie konnten nicht verstehen, dass man diese radikale Diagnose des menschlichen Dilemmas und Elends verbindet mit einer wertschätzenden Sicht, einer liebevollen Sicht des Menschen, den wir sehen als ein kostbares, einzigartiges Geschöpf Gottes, das entstellt ist, auf falschen Wegen zerstört wurde, aber das unter der Rettungstat des Gottes am Kreuz noch einmal eine Schönheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diesen Menschen, so sehr. Und deshalb ist er kostbar. Das gleicht das aus, dass man die Wahrheit in Liebe sagen kann. Dass man die Wahrheit auch über einen Menschen erkennen und sagen kann, ohne ihn zu verachten oder abzuschreiben. Also diese doppelte Sicht des Menschen. Die eine ist die Ebene, die wir Kultur nennen. Das ist, was man soziologisch und psychologisch und was man in Begegnungen ganz praktisch lernen kann. Und das ist für die Evangelisation unendlich wichtig. Aber das darf nicht gelöst werden von der zweiten Ebene. Das Ganze gibt erst ein Menschenbild, ein Bild der konkreten Menschen, Geschöpf, Sünder, Rettung, Ziel Gottes mit den Menschen. Naja, wenn man das jetzt versucht miteinander zu verbinden, dann muss man sich erstmal klar machen, es gibt verschiedene Methoden und Methoden. Hodos heißt der Weg im Griechischen und Methodos ist der Umweg. Es ist klar, was ist eine Methode? Ich habe den direkten Weg versucht. Und habt Korb bekommen, eine Abfuhr, eine Verweigerung. Und wenn das geschäftsmäßig ist, dann sage ich, Vogel friss oder stirb. Wenn du nicht willst, dann musst du eben sehen, wie du zurechtkommst. Gehe ich woanders. Und wenn ich Liebe habe, dann versuche ich es nochmal. Ich sage, es kann euch das letzte Wort gewesen sein. Vielleicht war es meine Art, vielleicht hast du einen schlechten Tag gehabt, vielleicht brauchst du es zweimal und so. Also versuche nochmal, wie so einer, der ein Mädchen liebt und erst einmal eine Abfuhr kriegt und dann versucht das nochmal hintenrum durch die Brust ins Auge, irgendwie, ob die nicht doch nochmal weich zu kriegen ist und ja sagt. Also das ist halt die Liebe. Und Methoden sind, also das ist immer so der Unterschied, ob Methoden kalte Techniken sind, die wir uns versuchen anzuwenden, um erfolgreich zu sein, oder ob Methoden Ausdruck der Liebe sind, sagen wir, suchen Wege zu den Herzen der Menschen. Es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus. Aber es gibt tausende von Wegen zu Jesus. Wenn jeder von uns seinen Weg zum Glauben an Jesus erzählt, haben wir genauso viele verschiedene Wege, wie wir Menschen hier sitzen haben. Es gibt nicht zwei Wege zu Jesus, die völlig gleich sind. Und das verwechseln manche und denken also, weil Jesus der eine Weg zu Gott ist, müssten auch die Wege zu Jesus rein ziemlich schematisch sein. Na, vielleicht gibt es 4 oder 5. Nein, es gibt Tausende. Und so ist das mit der Evangelisationsmethodik. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass wir Christen in dieser schwierigen Zeit, in der wir genug Aufgaben haben, uns gegenseitig nun auch noch gegenseitig die Methoden schlecht machen. Ich sage Ihnen mal, wenn jemand andere Methoden der Evangelisation schlecht machen muss, bevor er seine eigene vorstellt, dann verrät er damit nur eins, dass er kein gutes Zutrauen zu seiner eigenen Methode hat. Sonst hätte er es nicht nötig, erst andere schlecht zu machen, um einen schwarzen Hintergrund herzustellen, auf dem er dann sein Angebot präsentiert. Das ist mir in letzter Jahren schmerzlich aufgefallen, wie viel Konzepte vermittelt werden mit einem Eingangskapitel, in dem erstmal andere Methoden schlecht gemacht werden, die angeblich nicht mehr gehen. Das tut einem wahnsinnig weh, wenn man mal lang genug lebt, auch weiß, wie unsinnig und wie töricht so etwas ist und dass es auch einfach nicht stimmt und so, dann sage ich nur, da riechst du die Absicht. Das steht auf tönernen Füßen, hier hat mal wieder einer eine Methode aus dem Hut gezaubert, von der letzten Endes nicht weiß, ob sie funktioniert und dann müssen erstmal abgeräumt werden. Nein, es gibt nicht den Königsweg. Es gibt 3577 Methoden der Evangelisation und wenn irgendjemand von uns noch etwas Liebe im Herzen hat, wird er gleich die nächste entwickeln. Weil die Menschen sind so vielfältig und in einer Gesellschaft, die nicht mehr, das konnte man vielleicht vor 120 Jahren denken, wo die Kultur einheitlich städtisch oder dörflich war und wo es 70 Berufe gab, heute gibt es 70.000 Berufe, die man wählen kann. Also so, heute ist das solch ein Flickenteppich, solch ein buntes Mosaik von unterschiedlichen Kulturen in der sogenannten Postmoderne, von der man ja sagt, dass sie schon wieder zu Ende sei. Aber das wird an der Vielfalt der Äußerungen, der Lebensäußerungen, Lebensgewohnheiten und Lebensentwürfe überhaupt nichts ändern. Das wird sich eher noch weiter zersplittern. Und deshalb gibt es nicht mehr den Königsweg. Und jetzt muss man halt gucken, was ist denn richtig? Wir versuchen, niedrigschwellige Angebote zu machen. Also wir möchten doch wirklich gerne, dafür steht diese Rose, ein herzliches Willkommen mit einem wunderschönen Duft vermitteln. Aber die Botschaft, die rettet, ist die Botschaft vom Gekreuzigten. Und das bedeutet, es gibt überhaupt nichts Niedrigschwelligeres als das Kreuz. Niemand von uns kann mit seiner Methodik tiefer runtergehen als Gott am Kreuz. Das ist so tief, tiefer geht's nicht mehr. Aber es hat sich bis heute nichts geändert. Der natürliche Mensch mag alles, aber er will nicht selbst hingerichtet werden. Ja, unser Angebot heißt herzliche Einladung zu deiner Beerdigung. Mit Christus sterben und mit ihm auferstehen. Da sagen sie, er spinnt da wohl. Wenn er mir eine Reparaturwerkstatt anbietet, wo ich die Beulen meines Lebens jetzt, aber der Kern ist doch noch gut. Nee, sagen wir, das ist Schrott. Das kann man eigentlich nur noch kreuzigen und beerdigen und auferstehen lassen. Aber das geht. Auferstehen, richtig neu, nicht Beulen raus. Richtig neu, Kreatur. Das ist mit Jesus. Aber es geht nur übers Grab. Und wer nicht Ja sagt zu seiner eigenen Hinrichtung im Todesurteil Gottes, wird nicht das Leben sehen. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Das kann ich nachvollziehen. So fremd ist mir meine eigene Gottesferne nicht, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass Leute keine Lust dazu haben. Und dass es leicht aus dem Christentum eine Religion zu machen ist, die als Lebenshilfeangebot wunderbar zu verkaufen ist. Ohne, die nur die Rose, aber nicht das Kreuz bietet. Aber das ist es. Was heißt hier die niedrige Schwelle? Den Gekreuzigten predigen als den Retter, aber doch in der Liebe des Gekreuzigten kann das doch nur mit der Leidenschaft der hingebungsvollen Liebe passieren. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Nun, erstmal möchte ich nochmal in Erinnerung bringen, dass es viele Formen der Evangelisation gibt. Ich will die nicht alle aufwärmen. Die wichtigste ist nach wie vor, sind die informellen Gespräche. Eigentlich brauchen wir überhaupt gar keine Methodik. Außer Pastoren treffen alle normalen Christen in ihrem Alltag jede Menge Heiden. Und deshalb sind Seminare, wie erreichen wir Nichtchristen, sind einfach nur eine Karikatur an sich. Das ist für Profis, die in einem Ghetto leben, wo sie nur noch mit Frommen begegnen und die machen da, wie kommen wir aus dem Käfig raus? Aber der normale Mensch, der da in seinem Büro ist, sei es als Arbeiter oder Ingenieur oder wo auch immer, der lebt in einer Umgebung von lauter Nichtchristen, einer Mehrheit, jeder Schüler, jeder Student. Also wo das Problem liegt, die zu erreichen, das ist mir ein Rätsel. Die sind doch alle da. Und so, wie kann ich kommen, also die informellen Gespräche, wie kann ich kommunizieren? Na, da komme ich nochmal, warum das, was eigentlich so naheliegend ist, trotzdem nicht passiert. Das will ich Ihnen gerne gleich auch noch zeigen. Das hat nämlich durchaus seine Gründe, aber das ist das Wichtigste. Kein Programm meiner Überzeugung nach, Veranstaltungen oder Glaubenskurse oder weiß was, ist wirksam, wenn es nicht unterfüttert ist und durchdrungen ist durch die informellen Gespräche, die so ganz selbstverständlich sind, über Jesus und die hinführen zum Glauben und die Fragen abholen und einem Menschen helfen, dass er Jesus kennenlernt und den Kontakt mit ihm macht. Dass wenn Menschen erleben, dass wir das Evangelium nur verkünden, wenn es auf dem Programm steht, also nur wenn im Gottesdienst ist, nur wenn es evangelistische Veranstaltungen sind, nur wenn es also im Programmablauf des Abends sozusagen Andacht oder wie das auch immer heißt, dann da steht, dann verlautbaren wir. Aber wenn wir sonst sind es ganz normale Menschen, bei der Pizza oder so, wenn wir in der Ecke stehen und so, dann reden sie auch über das Wetter und über Fußball und was sie sonst interessiert. Aber dann ist Jesus nicht so das Thema. In den informellen Gesprächen kommt raus, wo unser Herz schlägt. Nicht im Programm. Programm ist okay, muss sein. Aber wenn das nicht ergänzt wird durch die ungeplanten, informellen persönlichen Gespräche, ist jede Methode der Evangelisation tot. Ist es hohl. Und die Nichtchristen haben ein Gespür dafür. Was ist Indoktrination? Was ist ja im Marxismus nannte man das Propaganda, also das, was ist, das ist der offizielle Propaganda, aber das ist nicht Leben. Wenn nur noch Profis davon reden können und der ganz normale Christ nichts mehr zu erzählen hat, denn Ideologien, das muss man studiert haben, um das zu vermitteln. Aber Erlebtes kann jeder erzählen und wenn er stottern sagt. So, das sind die Punkte mit den informellen Gesprächen. Dann die gastfreundlichen Gemeinden. Ich bin so froh über das, was Willow Creek gebracht hat, an Mentalitätswandel und so, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass Projekte machen auch nur Sinn, wenn eine Mentalität der Gastfreundschaft in einer Gemeinde ist. Die Glaubenskurse. Musik, Sport, Theater, Malerei, Medien. Ich glaube, ich wäre nicht zum Glauben an Jesus gekommen, wenn es Fußball und Boxen nicht gegeben hätte, ehrlich gesagt. Sie werden sich wundern, aber im Ruhrgebiet damals mit den Jugendgangs war das einfach nötig, dass da junge Christen waren, die sich nicht zu schade waren, uns die Nasen platt zu hauen. Und es gab Boxhandschuhe und vor und wir wollten anständig boxen und zum Schluss haben wir zugehört, wie das Evangelium, wie dieselben Leute, da kam nicht der Pfarrer oder der Prediger und hat dann seine Bibel ausgepackt, sondern es waren die gleichen Leute, die im Schweiße noch waren, die vorher geboxt hatten, Fußball gespielt hatten und uns Jungs mit rangenommen haben, die uns jetzt sagten, wer Jesus ist und warum die Bibel wichtig ist und wie das geht, umzukehren und neu anzufangen. Und denen haben wir so zugehört. Die hatten das Recht erworben, gehört zu werden. Also Sport, Beziehungsarbeit im Sport, Theater, Malerei, die ganze Kreativität, die Medien, die Seminare auch, dass wir Vortragswesen, ob Wissenschaft, Gesundheit, Erziehung, Partnerschaft, Lebenskrisen sind Themen, in denen das Evangelium für Suchende anzudocken ist. Wir haben eine Wahnsinnsfülle von Möglichkeiten, die da gehen. Zielgruppenspezifische Formen, Sie wissen, was mit Geschäftsleuten passiert und was mit Sportlern passiert. Und da gibt es ganz unterschiedliche, die Leute arbeiten mit Polizisten und mit Soldaten und was es da immer gibt. Die Gästegottesdienste sind in allen vertraut. Dann gibt es gemeinsame öffentliche Veranstaltungen. Da habe ich gehört, die sind in der Schweiz total aus der Mode gekommen, die macht man nicht mehr seit den 80er Jahren. Das Geheimnis müssen wir auch nochmal erzählen. Aber andere sagen, ja, wir rotten uns zusammen und machen mal was gemeinsam. Ich sage Ihnen nachher, wo der Charme dieser Möglichkeit drin liegt und die Nutzung der Medien und was es da alles so gibt. Es ist ein Werkzeugkoffer von Werkzeugen. So, und jetzt, wenn man Handwerker ist oder Heimwerker oder was auch immer, dann überlegt man sich, was habe ich für eine Aufgabe und was für ein Werkzeug brauche ich dafür. Und wenn Sie einen Nagel aus der Wand ziehen sollen, holen Sie eine Zange. Und nicht in Hammer. Und wenn Sie es mit dem Hammer versuchen und es klappt nicht, dann beschimpfen Sie nicht den Hammer, dass er so ein schlechtes Werkzeug ist, weil man, dann sagen Sie, müssen Sie sich selbst beschimpfen, weil mit der Zange hätten Sie es gemacht. Und reinschlagen macht man mit dem Hammer. Und so gibt es Leute diese Verengung, eine Methode der Evangelisation, also entweder Glaubenskurse oder Vortragsevangelisation oder. Also es ist so, als ob man mit dem Hammer alles machen oder mit der Kneifzange alles oder mit dem Mikroskop alles machen will. Nein, das geht nicht so. Gott hat uns eine Vielfalt von Werkzeugen gegeben und jedes Werkzeug hat einen Anwendungsbereich, in dem es gut ist. Und wenn man es versucht, außerhalb seines Anwendungsbereichs, für das es tauglich ist, zu gebrauchen, dann hat man schlechte Ergebnisse. Man darf nicht falsche Erwartungen mit den Instrumenten verbinden. Man muss, das ist die Weisheit der Wahl in der Vielfalt. So, das bitte ich erstmal zu berücksichtigen. Und jetzt will ich noch ein Problem ansprechen, das vielleicht dazu hilft, ja, nach welchen Kriterien entscheide ich denn jetzt? Was ist denn für welches Werkzeug ist denn für welche Form? Oder welche Form ist denn ein Werkzeug für welche Situation? Was erreiche ich damit? Da will ich einen Grundgesichtspunkt mal für geben. Über die Ausführung müssen wir später nochmal sprechen. Aber das ist das Problem, ich nenne mal positiv die These, kein Entweder-Oder zwischen persönlich und öffentlich. Was ich beobachte ist, dass das ein ausgesprochenes Entweder-Oder ist in Gemeinden. Also man sagt, also diese öffentlichen Sachen, die bringen es nicht. Erstens kosten sie so viel Geld und wir sind ja auch arm. Und wenn wir schon Geld ausgeben, dann wissen wir schon, für was wir sonst ausgeben wollen. Jedenfalls nicht für die Verkündigung des Wortes Gottes, denn das ist ja zum Nulltarif gegeben und muss auch möglichst billig gehen. Und Das ist jetzt schon fast zynisch, aber das habe ich so oft. Also die Sparsamkeit der Christen, wenn es um die öffentliche Verkündigung des Wortes Gottes geht, das finde ich fantastisch. Das ist wirklich fantastisch, vorbildlich. In kaum einer Sache geht so puppelig zu, so armselig, so kümmerlich, so selbstgemacht. Bei vielen, bei manchen Gemeinden, das ist wirklich aufregend zu sehen. Und da muss man sich überlegen, was sind da eigentlich unsere Motive? Aber jetzt geht es nicht nur um, dass es zu teuer wäre, sondern es ist nicht wirksam. Und das hat Grund. Das ist auch oft so. Sondern unsere Erfahrung ist, das Persönliche zählt mehr. Und das ist wahr. Denn es gibt da mehrere Gründe. Es gibt zwei Gründe, warum die persönliche Vermittlung des Evangeliums das Wirksamste und Wichtigste ist. Der eine Grund liegt einfach in unserer gesellschaftlichen, kulturellen Situation, die wir die Postmoderne nennen. Also die Postmoderne nennt man halt die Gesellschaft, in der das Individuelle so stark ausgeprägt ist, dass was Gemeinsames immer mehr zerbröselt. Die den Ausdruck gebrauchen. Es gibt auch Leute, die sagen, der ist nicht tauglich, der kommt aus der Architektur und ist philosophisch gebraucht worden. Also ich will mich da nicht zerstreiten, ich will nur erklären, was die Moderne und Postmoderne unterscheiden, damit meinen. In der Moderne hat man sich auch gestritten um die Wahrheit, weil die Moderne ist die Zeit der letzten 300 Jahren, wo es nicht mehr selbstverständlich war, dass es eine Wahrheit gab, also eine christliche Wahrheit oder vorher noch eine katholische Wahrheit oder dann war nach der Reformation gab es wenigstens zwei christliche Wahrheiten und man stritt sich, wer ist dann? Dann kam die Aufklärung und dann kamen andere philosophische Ströme, hat man gerungen darum. Aber man hat gestritten um die Wahrheit bis in die jüngste Zeit hinein, bis etwa vor 35 Jahren, mit der Überzeugung, es gibt eine Wahrheit. Und deshalb lohnt es sich zu streiten. Und es kann nicht wahr sein, dass Gott lebt oder nicht lebt. Entweder gibt es keinen Gott, dann oder so. Nicht? Deshalb lohnt es sich, sich zu fetzen darüber. Da hat man gerungen. Und die Postmoderne, die hat diese Frage erledigt. Die hat gesagt, nein, der Streit darum lohnt gar nicht, weil es gibt nicht die Wahrheit, die verbindlich ist für alle. Jeder hat seine persönliche Wahrheit. Und jede darf sie auch haben, darf auch Anhänger werben dafür, aber es gibt keine allgemein verbindliche Wahrheit. Und deshalb ist in der Postmoderne die Individualisierung ist also zum Extrem geführt worden. Es gibt nur noch das, meinen Lebensentwurf, jeder ist der Architekt des Projektes des eigenen guten Lebens und er muss selber seine Ethik bauen, er muss selber entscheiden, was gut und böse ist und da sind die ganz stolz darauf und sagen, das ist eine schwere moralische Aufgabe, die ich da habe, ethisch ist das viel schwerer, als mir von außen von irgendjemandem vorbeten zu lassen, was ist gut und böse. Wir sind selber die Architekten des Projektes unseres Lebens. Und deshalb, und das formal ist natürlich auch so, dass deshalb, obwohl Massenveranstaltungen ja sowas wie Inseln in Fußballstadien und wer weiß wo, merkwürdigerweise, bei Jungen und bei Alten, ganz egal, wenn Tokio Hotel aufstellt, dann ist da kein Hauskreis versammelt, sondern sind da Tausende da zusammen, ist ja klar. Nicht? Irgendwie sind die alle, schwärmen sie dann alle für die große Masse, in der man zerquetscht wird und ohnmächtig wird vom Sein. Aber insgesamt gilt in der Postmoderne, sehnt man sich nach individueller Vermittlung. Das ist toll. Das ist deshalb toll, weil das Evangelium die persönlichste Nachricht der Welt ist. Das ist ja der Charme des Evangeliums, wie Jesus selbst in der Menge die eine Frau sieht, die von hinten ihn berührt hat. Und die geht nicht unter, er hält an und er hat nur Aufmerksamkeit für sie und sie soll kommen und er will mit ihr sprechen. Also es ist wie Augenmedizin, die nicht im Schlauch über die Stadt gespritzt wird von der Feuerwehr, sondern die mit der Pipette reingeträufelt wird. Ganz persönlich. Deshalb ist persönliche Evangelisation das Wichtigste von der gesellschaftlichen Situation her und vom Wesen des Evangeliums her. Nicht? Doppelt begründet. Was ist denn mit dem Öffentlichen? Das ist paradoxerweise, gibt es da auch zwei Gründe, warum das Evangelium öffentlich verkündigt werden muss. Von der Gesellschaft her ist, ob man das mag oder nicht, nur was in den Massenmedien vorkommt, wird als Wirklichkeit gesehen. Das ist natürlich ein völlig verbogenes Wirklichkeitsverständnis. Aber was nicht im Fernsehen und in großen Zeitungen vorkommt, das gibt es für die Leute nicht. Große Zeitung in Deutschland machte Werbung, wir bringen sie ins Gespräch. Die wussten ganz genau, Nur das, was wir in den Massenmedien thematisieren, das ist in Frühstückspausen, in den Betrieben, überall. Deshalb muss man in diese Medien kommen, wenn man ins Gespräch kommen will. Das machen Politiker, müssen da reinkommen, Firmen und Artikel, Werbung und läuft so. Wer da nicht vorkommt in den Massenmedien, ist nicht im Gespräch der Leute. Was dort nicht ist, ist nicht Wirklichkeit. Man kann sagen, ja, das ist doch aber verbogen. Ja, das ist kaputt. Aber ich kann nicht warten, bis die Leute pädagogisch so zurechtgerückt sind, dass sie mir gefallen. Und dann anfangen zu evangelisieren, sondern ich muss die Menschen lieben, die heute leben, unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die es heute gibt. So. Und deshalb ist es so wahnsinnig schwer, über den Glauben zu sprechen, weil das ist obszön. Mit wenigen Ausnahmen. Wenn der Papst stirbt und sagt, ich bin froh, fragen die säkularen Journalisten im Osten mich, die sonst nie, in Ostdeutschland, früher im DDR-Gebiet, die sonst immer gesagt haben, wir können über christlichen Glauben nicht berichten, unsere Kunden haben da keine, unsere Leser haben da nichts mehr mit der Mut. Als das passierte, wurde ich im Osten dauernd gefragt, sagen Sie mal, sterben und froh sein? Und beten, wie geht das? Wir müssen das unseren Lesern berichten. Plötzlich wollten die alle wissen, wie das geht, sterben und froh sein und beten. Und das kam aus nichts, weil die plötzlich also alle religiös geworden waren und die Bibel gelesen hatten und so, nichts. Sondern weil der Papst eine öffentliche Medienfigur war, plötzlich in einer dramatischen Weise dieses intimste Thema, das die Leute nie ansprechen, brutal öffentlich war und deshalb zwanghaft zum persönlichen Gesprächsthema werden musste. Da kann ich Ihnen manche Beispiele erzählen aus der letzten Zeit. Die peinlichsten sind die, als im Wahlkampf um Bush in allen Zeiten über Wiedergeburt berichtet wurde. Also wenn man in Europa von Wiedergeburt redet, denken die meisten Menschen an Reinkarnation und Indien. Und kein Mensch und kein Thema, keine Zeitung schreibt über Johannes 3, wiedergeboren aus Wasser und Geist und zum Kind Gottes. Als der Bush seinen Wahlkampf machte, schimpften sie alle über diese ganz miese amerikanische Politik und das sind diese Evangelikalen und wieder born again Christian. Plötzlich war wiedergeboren in den großen Medien. Das war die Chance, peinlicherweise, die Chance, über das intimste Thema des Christwerdens für Christen im Büro zu sprechen. Und dann schieden sich die Geister. Weil auch die meisten Christen natürlich nur Pickel und Ausschlag kriegten, wenn sie an Bush und all das dachten und Irakkrieg, sind sie weggetaucht in den Papierkorb und auf Tauchstation und haben gesagt, um Himmels Willen, nur jetzt nicht den Mund aufmachen. Anstatt zu sagen, das mag ja alles Mist sein, was sie da drüben an Politik verkaufen, aber Wiedergeburt, übrigens, das ist das, was ich erlebt habe und wodurch ich zum Glauben gekommen bin an Christus. Und soll ich mal erzählen, wie das geht? So, das kommt nie mehr wieder. Sie kriegen nie mehr den Ball sonst serviert. Leider schreibt da keiner positiv drüber. Das wäre besser, wenn wir ein schönes, positives Anknüpfungspunkt haben. Aber hilft uns nichts. Die Medien haben nur eine Waffe gegen uns Christen. Die großen Medien. Und das heißt verschweigen. Wenn sie uns kritisieren, dann sollten wir ihnen eine Spendenbescheinigung schicken. Weil positive Berichterstattung ist langweilig. Da lesen die Leute die erste Zeile. Das steht über jeden Verein irgend so was drin. Das liest du gar nicht zu Ende. Aber wenn was Kritisches drin steht und so richtig aufgemischt wird, da macht die Leute neugierig. Und dann lesen sie bis zur letzten Zeile. Das behalten sie sogar. Und vielleicht wächst die Neugier draus und sagt, da muss man nochmal drüber diskutieren, da muss ich mal hin, da muss ich mal sehen, wie das geht. Stattdessen schicken, wenn kritische Berichte in Fernsehen und Zeitungen erscheinen, schicken die Christen Schimpfbriefe in die Redaktionen und beschweren sich mit der Folge, dass der Redakteur sagt, warte mal, ich werde es euch zeigen und schreibt keine Zeile mehr. Denn das Verschweigen ist das wissen alle Medienleute, ist die schärfste Waffe, die man hat. Und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist und so, aber wir in Deutschland haben ein Riesenproblem in den nationalen Medien. Regional und örtlich haben wir das ziemlich geschafft, da kommen wir ran. Das ist eine Hilfe. Ich errede das nicht, weil es um Eitelkeit geht, in der Öffentlichkeit vorkommt. Nur, wenn wir das wollen, dass das persönliche Gespräch im säkularen Umfeld von Christen, wenn nicht Christen, geführt wird, dann müssen wir dafür sorgen, soweit es an uns liegt. Und dass das Evangelium zu einem öffentlichen Thema wird, unter irgendwelchen Vorwänden, Kirche oder Evangelium oder wie auch immer, ein Anknüpfungspunkt in die Öffentlichkeit kommt, weil verrückterweise der Westeuropäer nur das als Wirklichkeit ernst nimmt und zum Gesprächsthema macht, was in den Massenmedien vorkommt. So, das ist die eine Sache. Was mag sie aber vielleicht nicht überzeugen und sagen, das ist nicht genug, das glaube ich dir nicht. Die andere Sache ist, dass das Evangelium ist eine öffentliche Wahrheit. Nicht wahr? Der erste Konflikt übrigens der christlichen Gemeinde mit einer Regierung ging um dieses Problem. Sollen wir das Evangelium öffentlich verkündigen oder reicht es persönlich privat im Haus, unter vier Augen? Nach der Heilung des Gelähmten die waren ja täglich in den Häusern zusammen, täglich und täglich in den Tempelvorhöfen, wo Tausende zusammen waren, haben das Evangelium gepredigt. Und dann wurden sie verhaftet, dann kriegten sie Redeverbot und sagten, ihr habt die Stadt erfüllt mit eurer Lehre, ihr sollt nicht mehr. Und dann haben die gesagt, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört haben, weil der Herr ist auferstanden. Er ist der Retter und er ist nicht ein privates Maskottchen, sondern er ist der Schöpfer und der Halter der Welt, er ist der Retter der Welt und er ist der Richter der Welt. Wir werden alle treffen und deshalb muss das seine öffentliche Wahrheit. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Also sind sie ausgepeitscht worden und sind wieder fröhlich rausgegangen und haben weitergemacht, sind ins Gefängnis marschiert. Die hätten auch sagen können, das ist doch, dass die Regierung uns die öffentlichen Verkündigungen verbietet. Das ist doch ein Wink des Heiligen Geistes. Nun sind hier Tausende zum Glauben gekommen in wenigen Wochen. Jetzt müssen wir mit dieser Massenevangelisation endlich aufhören, sondern in den Zellen in die Tiefe arbeiten. Sonst wird das alles ganz schlimm werden. Nicht wahr? Wir beschränken uns jetzt auf unsere Hausgemeinden, auf unsere Hauskreise. Haben sie nicht gemacht. Sie haben täglich die Hausgemeinden gemacht, Apostellehre, gemeinsames Gebet, Mahlfeier. Sie haben dort alle sozialen Dienste getan. Das war jeden Tag. Und jeden Tag haben sie sich im Tempel versammelt und haben öffentlich das Evangelium verkündet. Weil die letzte Veranstaltung der Weltgeschichte wird kein Hauskreis sein. Sondern peinlicherweise eine Massenveranstaltung. Und die Leute werden sagen, das habe ich noch nie gemocht. So Massenveranstaltung. Und dann werden uns die Nachbarn fragen, sagen, habt ihr halt gewusst, dass wir hier alle antanzen müssen? Ja, sagen wir, irgendwie haben wir das auch mal gelesen, aber gesagt habt ihr das nicht. Naja, das heißt, wir waren damals so postmodern, das war irgendwie nicht angesagt. Und das war so mehr für dich und für mich und für Augen und persönlich war ja auch viel besser und so. Das dachte aber, hätte uns doch mal jemand sagen müssen, dass wir eines Tages hier alle antanzen müssen. Das Evangelium ist eine öffentliche Wahrheit. Er ist der Herr dieses Europas und dieser Länder. Man kann natürlich in vorauslaufendem Gehorsam, ich meine, die Diktatoren aller Couleur, die haben mit Zwang und Druck und mit Knüppel die Christen aus der Öffentlichkeit vertrieben und in das Ghetto ihrer Religiösen, in der DDR und bei den Nazis. Da durfte man Jugendarbeit nur in der Kirche und in religiösen Räumen machen. Man durfte keinen Sport, man durfte keine Freizeiten machen, durfte man alles nicht machen. Weil das durfte nur die Hitlerjugend oder die kommunistische FDJ. Die wussten ganz genau, wenn die in die Öffentlichkeit gehen, dann spüren die Leute, dass Jesus der Herr ist. Und dann haben sie sie eingezwängt in die privaten Räume, dass der Herr sich trotzdem nicht einsparen lässt. Das haben sie nicht kapiert. Das ist dann offenkundig. Aber die Feinde wissen das schon. Aber heute bedrängt uns niemand. Niemand verbietet es. Wir haben das Geld, wir haben die Medien, wir haben die Freiheit, wie nie zuvor in Europa, die Freiheit. Selbst außerhalb der Schweiz gibt es jetzt diese Freiheit. Das ist ja was ganz Neues. Und ja, es ist ja wirklich wahr. Manche Europäer wissen das nicht. Wir hatten vorher Staatskirchen und so weiter. Und war in der Schweiz auch ganz anders. Der Zwingli hat die Baptisten ja auch noch in der Limmat ersäuft. Also ist ja nicht so, als ob hier, nicht wahr, auch die Christen haben sich ja staatskirchenmäßig so benommen, dass von Freiheit hier weit und breit keine Rede war in Europa. Das haben wir ja erst seit 15 Jahren zum ersten Mal, außer Weißrussland. Dass es die Freiheit für den einzelnen Menschen in ganz Europa gibt, das Evangelium zu hören und zu sagen und eine Entscheidung für Jesus zu treffen. So, und in dieser Zeit, wo wir historisch diese Offenheit haben und diese Möglichkeit haben, machen wir Christen im vorauslaufenden Gehorsam, sagen, na, die Öffentlichkeit, das bringt's nicht und so, und wir machen das alles privat. Das Evangelium ist eine persönliche Botschaft, aber es ist keine private Sekten-Message. Es ist eine öffentliche Wahrheit. Er ist der Herr der Welt. Und deshalb braucht's beides. Es braucht die persönliche Evangelisation, es braucht die öffentliche Verkündigung. Und eins ohne das andere wird verkümmern. Und methodisch und über das Wie muss man noch viele Fragen sagen. Ich will das hier abbrechen und sagen, für die Hilfe für die Christen ist, wenn wir falsche Alternativen vermeiden, je größer die öffentliche Wahrnehmung ist, desto leichter können persönliche Gespräche geführt werden. Ich sage nicht, dass das einfach ist, die öffentliche Verkündigung. Es geht uns heute wie dem Paulus, als er im Ende des Korintherbriefs von Ephesus schreibt, mir ist gegeben eine offene Tür zu reichem Wirken, aber es sind viele Widersacher. Es ist zum Teil sehr schwer, in den offenen Gesellschaften, in denen wir leben, in der Öffentlichkeit überhaupt ein Standbein zu finden. Aber das ist schwer, es ist kein Grund dazu, dass es nicht eine Aufgabe ist, zu fragen, beides soll sein. Ja, Jesus ist der Herr, das sollen alle wissen, damit niemand eine Entschuldigung hat, dass es ihm nicht bekannt gemacht worden ist und soll. Und je öffentlicher ist, desto leichter können persönliche Gespräche geführt werden. So, jetzt ist das so, das sind die Impulse für die Workshops heute Abend, glaube ich, dass... Habe ich euch gegeben, glaube ich, weiß nicht, ob ich kann das da stehen lassen. Das braucht man jetzt nicht, will ich nicht weiter besprechen, kann man nachher noch machen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel, ob wir noch Zeit haben, ob ihr Lust habt oder was wollt. Jedenfalls habe ich jetzt meinen Spruch getan für heute. Und
Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir ein bisschen Dampf ablassen, Rückmeldungen geben, Fragen stellen. Ja, uns beschäftigen sicher Aussagen, Dinge. Und wir fordern Ulrich einfach ein bisschen heraus, zu Dingen zu stehen, zu vertiefen, darauf einzugehen, vielleicht einfach Dinge, die uns jetzt beschäftigen. Übrigens, wir haben heute Abend, haben wir dann wirklich Zeit auch zu reden. Zuerst in Gruppen, dann auch im Plenum, einfach Dinge zu vertiefen. Die Fragen, die hier stehen, die werden wir dann schriftlich abgeben, also müsst ihr euch jetzt nicht aufschreiben. Gut, ich steige vielleicht mit einer Frage ein. Du verkündigst das Evangelium jetzt schon viele Jahrzehnte und die Gesellschaft hat sich in diesen Jahrzehnten ja stark verändert. Wie hat sich deine Verkündigung, wie du argumentierst, welche Themen du aufgreifst, methodisch und so weiter, was hat sich bei dir verändert?
Selbstwahrnehmung ist ja immer schwieriger als die Fremdwahrnehmung. Das könnten wahrscheinlich andere besser beurteilen, wenn man das vergleicht. Natürlich, die Themen, die ich so mache, es gibt bestimmte Themen, die sind zu meinem Erschrecken und Erstaunen so aktuell, so Dauerbrenner. Also zum Beispiel die Warum-Frage, warum lässt Gott das alles zu? Also das war vor 40 Jahren. So heiß, wie es heute ist. Die Leute in jeder Diskussion fangen die Leute an, wie soll ich an Gott glauben, wo da so viele Kinder sterben und so viel Unrecht ist, wer es Gott geben soll und so weiter. Diese theoretischen Fragen, aber auch aus Verletzung. Das ist eigentlich, sage ich mal, da gibt es so eine Linie, wo ich sage, mal gut, da hat sich da, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, aber im Wesentlichen hat sich die inhaltliche Diskussion nicht verändert. Im Kern der Botschaft hat sich nicht verändert, für meine Begriffe. Aber ich kann natürlich, also zum Beispiel Themen wie diffuse Angst, das ist in Europa jetzt seit 2001, so wenn die Ärzte feststellen, 51% der normalen Arztbesuche sind wegen der diffusen Angst, also der Angstzustände, wo Leute gar nicht wissen, wovor sie Angst haben und die dann irgendwelche Symptome bewirken. Das Thema Angst hat es immer gegeben. Aber plötzlich hat man eine Situation, in der sowas so zum Greifen nahe ist. Es war aber auch schon länger in anderer Art. Also der Horst Eberhard Richter, Psychotherapeut und Psychologe in Gießen, der hat vor Jahren einen Bestseller geschrieben, Flüchten oder Standhalten. Da hat er mal die ganzen Hilfsberufe, da war so ein Sozialarbeiterboom und sowas. Warum gehen die Leute eigentlich in die helfenden Berufe? Und hat dann schonungslos analysiert, dass sie sich selber helfen, weil das eine Angstkompensation ist. Ich tue etwas Gutes für andere, um in der Einsamkeit, die mir droht, in der Todeseinsamkeit, mich bei Leuten abstützen zu können. Brutal analysiert, wie helfende Berufe Leute, inklusive Pastoren, die anderen helfen wollen, eigentlich das Problem mit sich selber rumschleppen und so. Das gibt es immer. So Sachen kommen und gehen. Meine subjektive Wahrnehmung ist eher gewesen, dass entweder hat sich das so schleichend gering verändert, dass ich habe nie entdeckt, dass es so einen ganz krassen Unterschied gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Ost und West. Also wenn ich in den Ex-DDR-Bereich, da muss ich davon ausgehen, also da weiß man weiß im West und Ost nichts vom Evangelium mehr. Also das sinkt. Die Kenntnis, die Situation ist nur unterschiedlich. Ich rede jetzt von Deutschland, ich kann nicht von der Schweiz reden, also das müsst ihr selber sagen. Ich rede jetzt von deutschen Situationen. Es gibt da so eine kirchliche Tradition noch, die Leute treten nicht aus der Kirche aus, da haben sie ihre guten Gründe, weil so billig kriegen sie keinen Verein, der so ein paar Grundelemente in ihrem Leben erledigt. Aber sie sind da drin nicht weil wegen des christlichen Glaubens, sondern weil man auch Buddhist, Atheist und sagen, die Kirche lässt einen in Ruhe. Sorgt aber für eine Familienfeier, eine schöne Hochzeit und eine preiswerte Beerdigung. So, das ist also klare Analyse. 51% der Kirchenmitglieder hat die evangelische Kirche in Deutschland in der Mitgliedsbefragung jetzt rausgegeben. 51% sagen von sich selber, dass sie organisatorisch und inhaltlich keinerlei Beziehung zu ihrer Kirche haben. Das heißt mehr als die Hälfte. So, da ist zwar noch eine Zugehörigkeit, aber eine Unkenntniskeit verbogen, zum Teil verzerrte Bilder und so, das ist ganz schwierig. Im Osten ist das so, dass es eine Unwissenheit ist, die aber feindlich gepolt ist. In anderen Teilen der Welt, wie in Asien, Afrika, selbst also in Sibirien habe ich das gefunden, da wissen die Leute nichts, aber es ist eine große Neugier da. Während wir in der postchristlichen Gesellschaft so des Ostens, da haben wir eine Unkenntnis, aber was hängen geblieben ist, nach 40 Jahren Sozialismus ist, der christliche Glaube ist unwissenschaftlich. Also die sind bei Haeckels Welträtseln stehen geblieben. Also wer Physik kennt und Naturwissenschaften kennt, der kann die Bibel nur als ein verlogenes Märchenbuch abtun. So, es ist unwissenschaftlich. Und die Kirche hat es immer mit den Ausbeutern gehalten. Es ist eine schlechte, marode, kaputte Sache von der Vergangenheit. Das heißt, sie wissen nichts, aber sie haben ein total feindseliges Vorurteil dagegen. Und deshalb ist es nicht so, dass in diesem Tabula rasa plötzliche also Neugier wächst, weil toll, mal eine Information über etwas, was ich nicht kenne, sondern sie sind negativ blockiert. Und diese Blockade zu überwinden, ist ein ganz schwieriger Weg. Da haben sich manche das leichter gemacht. Das ist eine dramatische Änderung. Als ich 83 habe ich in Dresden Predigterlaubnis gehabt, in der Annenkirche eine Jugendwoche zu machen. Das war eine Sensation. Damals war das dann möglich. Nein, 86 war das. Eine Woche lang. Minus 20 Grad im Februar. Keine Werbung außen möglich, außer einem Betttuch, das sie handgemalt hatten. Das hing draußen an der Kirche. Es konnten nur ein paar Büsse, ein paar ganz schreckliche Handzettel, so vielleicht so 100 oder 150, abgenudelt mit so alten Apparaten. Also konnte nichts gedruckt werden, keine öffentliche Werbung. Und jeden Abend über 2000 Jugendliche in dieser Kirche. Kinder und Jugendliche von Parteifunktionären, die kamen, die fragten, ob man Eintritt zahlen muss, die nichts wussten, die kein Vaterunser kannten, die nicht wüssten, wie man sich in der Kirche benennt, die kamen. Warum? Weil die magnetische Kraft, hier sind Leute, die wagen, etwas zu sagen, was sich keiner sonst im Staat zu sagen wagt. Und alle jungen Leute haben einen Hunger nach Freiheit und nach Opposition. Und die Christen hatten mit ihren Versammlungen und den Jugendevangelisationen, Theo Lehmann oder so, die hatten eine magnetische Anziehungskraft, weil die Leute haben auf den Bänken gesessen und gelacht, wenn die Anspielungen kamen und die Polizei nicht packen konnte, weil man die so formuliert hatte. das war, jeder wusste, wovon geredet wurde und lachte sich den Zunge aus dem Hals, aber offiziell hat er eigentlich gar nichts gesagt. So, das war so die Methode. Die Leute, die waren so hungrig und fasziniert, dass das Evangelium einen Raum der Freiheit schaffte. Dann kam die Wende. Dann gingen die Leute mit den Jugend, ich weiß das selber, ich habe dann in da oben im Norden Jugendevangelisationen gemacht, die waren vor der Wende verabredet und nach der Wende durchgeführt. Die gingen dann in eine Sporthalle, weil sie sagten, jetzt können wir richtig raus und Plakate, und es kamen 150 Leute. Weil der Reiz war weg. Plötzlich war es nicht mehr attraktiv. War ja alles möglich. Du konntest ja überall über alles reden. Und da war jetzt nicht mehr nötig, dass die Christen, da waren plötzlich die Christen nicht mehr, so, das war ein Milieu. Das ist jetzt heute nach wie vor, da waren dramatische Veränderungen drin. Da musste man sich dann drauf einstellen, auch in der Argumentation, auch in Themen. Das habe ich, im Augenblick ist das eine Schwierigkeit. Im Westen, da denke ich mir, seitdem der Schönborn in der New York Times seinen Artikel über Intelligent Design geschrieben hat und alle Feuilletonisten von der Neuen Zürcher Zeitung über die Süddeutsche, über die Frankfurter Allgemeine sich das Maul zerreißen und hasserfüllt über die Christen herfallen, dass sie also die Evolutionstheorie kritisieren. Plötzlich kann man auch über solche Themen wieder reden. Früher haben die Christen vor Langeweile gegähnt, wenn du Schöpfungsthema oder sowas angepackt hast. Es gab ganz bestimmte Themen, es gab in den 68ern und im Folge der 68er Studentenrevolution, da war eine Zeit, die ich erlebt habe, dass ich in 7 Minuten im Zusammenhang öffentlich reden konnte und dann brüllte jemand mit Megafon dazwischen. Das nannte man die außerparlamentarische Opposition, die APO damals. Das hat etwa 3 oder 2 Jahre so funktioniert. Dann ist das weggesackt in eine allgemeine Denkfaulheit. Da kannst du noch nicht mal mehr diskutieren. In der Zeit haben wir das Diskutieren gelernt. Ich konnte zwar nicht im Zusammenhang predigen, aber ich konnte dann bis morgens um 4, 6, 7 Stunden lang in einem proppevollen Saal diskutieren und mit den Marxisten im Kreuzfeuer von Adam und Eva bis zur Wiederkunft Jesu Christi das Evangelium erklären. So, das war hervorragend, das war geistig, das war intellektuell, das war hitzig, das war intellektuell lebendig, das war messerscharf in Auseinandersetzung. Das wurde viel schwerer als das sagte dann in den Blumenkindern, Drogenszenen dann weg und so, und die Menschen sind so denkfaul geworden und die Christen ja auch. Es ist gar nicht so einfach, Christen zu motivieren, zu sagen, pass mal auf, man muss die Dinge eigentlich besser verstehen als die Gegner. Man muss wirklich die psychologische Kritik besser verstanden haben als die Gegner. Wir haben damals habe ich gelernt als Jugendevangelist, dass wenn die Bühne stürmten und sagen wollten, warum der Marxismus und so, und Freud hätte schon gesagt, das hat alles Zukunft einer Illusion, und dann haben die in ihrer Partei chinesisch geredet und die Leute fingen an brabbel, 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 weil sie das alles nicht verstanden. Dann hat man den Bruder zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal, jetzt erkläre ich euch das nochmal alle verständlich, was er sagen wollte, und dann haben wir das alles nochmal richtig erklärt und ihn gefragt, ob ich ihn auch richtig wiedergegeben hatte, und dann hat er gesagt, ja, so war das richtig. So sagte, habt ihr das jetzt verstanden, was der Freund sagen wollte? Wir müssen ihn doch verstehen, sonst können wir uns doch gar nicht damit auseinandersetzen, und haben ihn anschließend auseinandergenommen. Aber erst muss das doch verstanden werden. Das war natürlich hochgradig mit Freude besetzt, solche Kämpfe. Aber, und dann kam so diese Zeit, wo die Leute eigentlich, da konntest du gar nicht mehr argumentieren, da war das auch schwieriger. Der Preis ist immer hoch gewesen, dann musst du immer Beziehungen leben. Es gab eine amerikanische missionarische Jugendarbeit, die ist sehr gut, die heißt Young Life. Und die haben 2 Prinzipien. Die erste heißt, Langweilen ist Sünde. Und das zweite heißt, also man darf junge Leute nicht langweilen. Und das zweite heißt dann, das Recht erwerben, gehört zu werden. Du musst das Recht erwerben, gehört zu werden. Das ist immer der Preis. Und das ist mühevoll, auch in der Evangelisation. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Und als Prediger ist man mehr und mehr darauf angewiesen, dass sag mal so Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verkündiger passiert, in dem Sinne, dass die Gemeinden in ihrem Beziehungsarbeit das Kapital investieren. Also die Leute, die eigentliche Zielgruppe, die man haben will, Suchende vom Rand der Gemeinde oder gar Gemeindeferne, kommen in Veranstaltungen heute nur noch, entweder wenn man Billy Graham vorweisen kann, den könnte man auch heute noch aufgebahrt bringen, da würden die Leute bis zu 40% Kirchenfremd bestürmen. Ja, das haben wir 93 erlebt. da waren mindestens 30% pro Versammlung Kirchenferne, weil der ist ein Medienereignis. Aber außer dem Papst und Billy Graham gibt es niemanden auf der Welt, der außerhalb der christlichen Szene eine Attraktivität ist. Das gibt es nicht. Das heißt, sowas kann ich auch bei ProChristen nicht bieten. Ich kann den Gemeinden nicht diesen Zustrom ermöglichen, weil sie sagen, komm ich hin. Wir sind darauf angewiesen, dass die Christen, und das hat ja auch da eine positive Seite, dass die ihr Vertrauenskapital investieren, Beziehungen bauen über Langzeit und das Recht erwerben, gehört zu werden, sodass ihnen, wenn jemand den Gästen dann mal eine Einladung zu einer Veranstaltung in die Hand drückt, die auch abnehmen. Aber wenn die Christen sich sonst nicht für die Nichtchristen interessieren, warum sollten die Nichtchristen den Christen abnehmen, dass sie es ernst meinen, wenn sie 14 Tage vor einer Veranstaltung so ein Handzettel in die Hand gedrückt bekommen? Sonst haben sie sich nicht für sie interessiert. Warum? Die haben den Verdacht, aha, wir sind für euch Zielgruppe. So, das ist der Punkt. Also die Veränderung, ja, ich weiß es nicht, im Kern ist es unverändert. Es ist nur der eine Jesus, der rettet. Und du erzählst das Kreuz und vielleicht... Es ist einfacher geworden, je brutaler diese Welt geworden ist, je näher ist das Kreuz und die Geschichte vom Kreuz an der Wirklichkeit. Das ist, die biblischen Geschichten erzählen, fällt mir eigentlich viel leichter, weil ich denke, das greift alles so, Sex, Crime und Action. Die Bibel ist voll von allen dreien. Und jetzt erzähle ich diese Geschichten immer so, wie sie sind und mit Anziehen. Und das tut richtig weh bei den Leuten, dass das so nah beim Leben ist. Also ich finde das eigentlich heute einfacher. Ach, eins will ich noch sagen. Da ist mir jetzt aufgefallen, weiß nicht, ob wir da noch zu kommen in den nächsten Tagen. Da haben wir heute vielleicht sogar bei der Verkündigung eine Chance, die wir noch nie so gehabt haben. Das ist die Beziehungsfrage. Weil natürlich haben Philosophen immer gewusst, dass der Mensch ist ein Wesen, das eine Beziehung zu sich selbst hat. Das war aber ein philosophisches Thema. Heute weiß das jeder, weil es ist eine Schmerzerfahrung, Identitätskrise. Wer bin ich? Kann ich in den Spiegel gucken? Ich kann mich selber nicht mehr annehmen. Die Beziehungskrisen, die sind so schmerzhaft geworden, dass heute nicht nur Fachleute wissen, dass der Mensch natürlich eine Beziehung braucht, Vertrauensbeziehung zu anderen Menschen. Heute weiß das jeder. Die sehnen sich in ihrer Einsamkeit nach Beziehungen und je mehr sie wollen, desto mehr scheitern sie daran, weil die Erwartungen so wahnsinnig hoch sind. Und vor 30 Jahren waren nur Spinner, grüne Spinner haben die Umweltthematik gehabt. Heute gibt es, weiß jeder, jede politische Partei muss die Umwelt- und Gesundheitsproblematik ganz oben auf die Agenda setzen. Das heißt, die Beziehung, in denen jeder lebt, Beziehung zu mir selbst, Beziehung zu den anderen Menschen und Beziehung zu meiner Umwelt, zu den Dingen. Das ist das Netz, und die Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Das ist natürlich die umstrittene Beziehung da. Weil die meisten denken, die ist keine eigenständige Beziehung, sondern Teil meiner Beziehung zu mir selbst, weil ich den selbst erfunden habe, oder Beziehung zu den anderen, weil die anderen mir den aufgeschwätzt haben. Aber jeder begreift heute, dass das Leben gelingt, nur wenn die Beziehungen gelingen. Und die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Beziehungsbuch. Das heißt, der Bund, Bundesbruch, Sünde, nicht, Trennung, Versöhnung, Heilung der Beziehung, Vollendung, das ist die ganze Bibel ist nur eine Geschichte von Beziehung Gott zu Menschen, Menschen untereinander, Mensch, Welt, wie das zerbricht, wie das geheilt wird. Das heißt, da würde ich behaupten, hat es noch nie eine Zeit gegeben, in der das zentrale Thema der Bibel, Kreuz, Versöhnung, zerbrochene Beziehungen heilen und die schmerzlichen Erkenntnisse und Erfahrungen der aktuellen Zeitgenossen so nah beieinander liegen. Also da finde ich es heute sehr, sehr einfach. Mein Test sind immer Pressekonferenzen mit Journalisten aus dem säkularen Feld. Ich habe mir lange überlegt, wie erkläre ich, die wollen ja immer wissen, was ich dann inhaltlich mache. Und ich erkläre denen in 5 Minuten dieses Beziehungssystem, die vierfache Beziehung, in dem jeder Mensch lebt und wo unsere Probleme daran liegen und wie es geheilt wird. In 5 Minuten kann man erklären, was der Kern des Evangeliums ist, Christus am Kreuz. Und ich habe noch nie eine Pressekonferenz erlebt, wo die Journalisten das nicht kopfnickend bestätigt haben. Aha, haben sie gesagt, so, das verstehe ich. Das ist richtig dran heute. Also das ist, finde ich, ist günstig heute. Schön, richtig günstig.
Gut. Ich... Vielen Dank. Ja. Vielleicht kann ich kurz die Frage wiederholen, damit sie auch auf der Aufnahme ist. Also unsere Kultur verändert sich. Ja, okay, von einer Schuld zu einer Schamkultur, ja. Wie Afrika oder so.
Ja. Schön wär's, würde ich mal sagen.
Das wäre nicht so schlimm, glaube ich, wenn es das wäre. Ich glaube, das Problem liegt noch. Ja, es kommt darauf an, was man unter Scham versteht. Also, Stefan Grünewald hat in seinem Buch Deutschland auf der Couch, das ist so eine Auswertung von 25.000 Interviews, die das Rheingold-Institut so geführt hat, tiefenpsychologisch ausgewertet oder was. Und dann, das ist ein ziemlicher Fund. Und da hat er geschrieben, dass natürlich die Menschen heute keine Schuld gegenüber Gott hat und Gebote Gottes und das Gewissen deshalb also nicht mehr rappelt, wenn man irgendwelche Todsünden begeht oder Sünden begeht. Er ist Katholik und sagt dann Todsünden. Aber, sagt er, wir hätten unser Gewissen sozusagen gezähmt. Das lief wie so ein knurrender Hund neben uns her und hätte immer so ein dauerndes Rumoren. Eine dauernde Unzufriedenheit des Menschen, dass er den eigenen Erwartungen nicht gerecht wird, weder in der Beziehung, ne? Der Partner ist nicht zufrieden, man ist nicht zufrieden, beruflich, karrieremäßig, in der Freizeitgestaltung, wo auch immer er ist, er wird eigentlich allen Erwartungen, die er selber oder andere an sich haben, nicht gerecht, denen er gerecht werden möchte, und deshalb hat er einen dauernden, das ist kein richtiger, nicht? Das ist ein, das kann man sagen, das ist, also ob das eine Schamkultur ist, weiß ich nicht, denn wenn, ich glaube nicht, dass die Leute sich heute schämen, so richtig. Es geht ganz im Gegenteil. Es gibt eine Form der Selbsttröstung, die in der Schamlosigkeit besteht. Also die ganze Talk-Industrie lebt davon, dass Menschen sich schamlos nackend ausziehen, seelisch, und damit den letzten Triumph sozusagen noch haben. Einmal wichtig genommen zu werden, entweder mit meiner Perversität oder mit meinen intimen Problemen oder was ich auch immer habe, wo sich manchen, also das ist so die Resonanz daran, jetzt bin ich noch einmal wichtig. Wer im Fernsehen ist, ist Gott. Ne? Und da, wie komme ich rein? Entweder komme ich rein, indem ich gewalttätig bin, indem ich irgendwo was. So, das ist eine Form der, ich glaube, es ist eine Form der Selbsttröstung, die aber auch einhergeht mit dem, was wir traditionell Schamlosigkeit nennen. Also ich habe überhaupt gar keine. Ich kenne keinen Intimbereich mehr, wo ich sage, da wird jetzt nicht drüber geredet. Und ich lasse mich von niemandem nötigen. Ich würde eher sagen, wir haben eine tiefe Unzufriedenheit, die ein, also dieses knurrende Gewissen, widersprüchlich, man eigentlich haben wir äußerlich gesehen, wirtschaftlich, durchschnittlich die optimalen Rahmenbedingungen. Eigentlich sollten in Westeuropa die glücklichsten Menschen der Welt leben. Tatsächlich aber haben wir frustrierte, nörgelnde, unzufriedene, angstbesetzte, kranke Menschen zuhauf. Und das hängt damit zusammen. Ich sage, gut, wenn du selber Gott spielen willst, wenn du also meinst, du würdest was gewinnen, dass du Gott absetzt und seine Gebote verachtest, weil das brauche ich alles nicht mehr, dann wirst du erleben, du entkommst der Heiligkeit Gottes, meinst du, und erfährst nicht mehr die Reinigung und die Stärkung durch die Vergebung der Sünden. Du erfährst auch nicht mehr, was das ist an Würde des Menschen, dass man verantwortlich ist. Der Iring Fetscher, Politikwissenschaftler in Frankfurt an der Universität, hat gesagt, dass das jüngste Gericht, die Botschaft vom jüngsten Gericht, wäre die letzte Garantie der Menschenwürde. Weil Gott würde uns nach der biblischen Botschaft als verantwortliche Wesen ernst nehmen. Der Mensch freiwillig meine, es sei ein humanes Verhalten, wenn er sich wie ein Tier behandle. Keiner ist es gewesen, es waren seine Instinkte, was hier, wenn irgendetwas was schrecklich Böses getan hat, war er sicher krank. Er ist nicht gesund und verantwortlich. So, das heißt, Jeder wird entschuldigt durch Gründe weggeschoben auf andere. Das sieht sich menschlich aus. Und der Irving Fetscher, gar kein Christ, der hat gesagt, das ist eigentlich ein Verlust der Menschenwürde, weil der Mensch, der nicht mehr bereit ist, Antwort zu geben und für sein Leben Verantwortung zu übernehmen, verliert seine Menschenwürde. Das fand ich irre. Dass in einer Zeit, in der die Christen sich schämen, vom Gericht Gottes zu reden, ein moderner Zeitgeistmensch und Politikwissenschaftler sagt, also wenn da nicht irgendjemand noch die davon sieht, dass wir Verantwortung geben müssen, dann sind wir total geknickt in unserer Menschenwürde, in unserem Rückgrat. Also da ist der Punkt, da muss man den Menschen sagen, was du gewinnst, wenn du meinst, du wärst die Schuldfrage vor Gott los und die Verantwortungsfrage, ist diese Untergrabung von einem gnadenlosen Gott, der du selber bist, dem du nie gerecht werden kannst. Und deshalb diese Angst, diese Unzufriedenheit, diese Nörgelei, deine Wünsche sind erfüllt und du hoffst, das Glück gegriffen haben mit dem Kauf des nächsten Autos oder der Urlaubsreise. Und so wie du es hast, merkst du, dass es fast keinen Boden hat und dass es keine Zufriedenheit gibt. Du bist nicht zufrieden, du wirst deinen eigenen Zielmaßstäben nicht gerecht. Das ist grauenvoll. Es gibt keine Vergebung der Sünden und die Alternative dazu ist mörderisch. So würde ich das beschreiben, den Prozess. Aber klar, ich weiß nicht, ob da was Neues ist. Es gibt ja immer Leute, die behaupten, zur Reformationszeit, ja, da hätten die Leute gefragt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Heute würde ich höchstens noch fragen, wie kriege ich einen gnädigen Nächsten? Ich halte das für Geschichtsfälschung oder Klitterung. Wer weiß, was da war. Es mag ja auch alles sein irgendwie. Nur der Mensch ist vom biblischen Text her, der aus der Verantwortung wegrennt, der Gott die Schuld auf andere schiebt. Als Gott fragt, wo ist denn dein Bruder Abel, Kain? Da sagt er, weiß nicht. Oder Adam sagt, wo bist du? Da sagt er, die Eva hat. Und du hast ihr das Weib, das du mir gegeben hast und so, die hat. Das heißt, dieser Verschiebebahnhof von Entschuldigung ist doch so alt, wie die Menschen sind.
Okay. Ja.
Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen über die Gründe, weshalb gerade in Deutschland auch so viele Menschen sich dem Buddhismus zuwenden. Ja. Darin war die Quintessenz, die mir gegeben ist, da wird einem nicht von oben her die Wahrheit gesagt, sondern die muss man suchen. Das ist irgendwie attraktiv. Was hat das für Auswirkungen für die Evangelisation? Stimmt diese Diagnose?
Also der Buddhismus ist die Nummer 1 Religion, was das Missionarische angeht in Deutschland. Der Islam hat meines Erachtens kaum missionarische Wirkung. Der hat andere Ziele. Der Islam will gar nicht missionieren, Einzelne, sondern er will die Scharia strukturell durchsetzen. Der ist ein Sozialsystem. Er denkt nicht individualistisch, sondern in Staaten. Ich meine, ein Staat soll teilweise nach Scharia-Gesichtspunkten geordnet werden. Dann ist für den Islam Raum. Aber der Buddhismus ist von Nina Hagen bis Ulrich Wickert, das ist die Schickeria. Die Medienleute fahren alle auf Buddhismus ab. Und die Gründe sind offenkundig. Erstens, der Buddhismus lehrt, es gibt keinen Gott. Wenn man trotzdem aber einen Gott glauben will, weil man so einen Gott lehren, das Universum nicht so gerne mag, man braucht auch ein paar Blumen auf der Fensterbank, dann darf man das auch, aber augenzwinkernd immer, es gibt keinen Gott. So, das passt natürlich auf eine Gesellschaft hervorragend, die erstmal sagt, dann mit dem Gott sind wir fertig. Zweitens sagte natürlich die Erkenntnis vom achtgliedrigen Pfad Buddhas, auf dem man die Erleuchtung finden kann, sodass man die völlige Überwindung des Lebensdurstes und das Begehren erlöscht, dass man dann übergehen kann ins Nirvana, was die Seligkeit und das Nichts ist. Also das Auslöschen auch der Individualität ist ja damit gemeint, denn es gibt mich ja eigentlich gar nicht wirklich selber, sondern das ist ja auch nur eine Täuschung, dass ich meine, ich wäre wichtig. Ich lösche dann ja aus und das ist die Seligkeit. So, auf diese Erkenntnis kann grundsätzlich jeder Mensch selber finden. Natürlich kann einer wie Buddha dann auch den Weg gehen, auf der Erde bleiben und andere lehren und ihnen so helfen, dass sie auf dem Weg mühsam vorwärts kommen. Frauen müssen ja sowieso erstmal Männer werden, ehe sie da den entscheidenden Schritt schaffen können und Mönche. Und dann durch viele Wiedergeburten, bis man dann auslöschen darf. Und das ist schon, da gibt es jetzt mehrere Komponenten. Erstens, der natürliche Mensch will bestätigt werden, indem dass er selber den Weg der Erlösung geht. Zweitens, der Buddhismus ist in den vielfältigen Angeboten, die er macht, nicht dogmatisch, welchen Weg man jetzt gehen muss. Also es gibt da durchaus viele Möglichkeiten und das entspricht dem postmodernen Menschen, der an den Supermarkt gewöhnt ist, wo er als Kunde selber auswählt, was ihm schmeckt. Da schreibt der Buddhismus nicht vor, nicht? Der Dalai Lama, der sagt ja immer, das wäre nicht so, könnte jeder so bleiben, wie er ist. Natürlich, du kannst auch weiter an Jesus glauben, weil augenzwinkernd, es ist ja sowieso Quatsch. Aber es stört auch nicht weiter, wenn du zusätzlich die Wege, die ethischen Maßregeln und die meditativen Wege gehst der Selbsterlösung. Und dann kommt dazu, dass in einer Überflussgesellschaft der Mensch natürlich, dem ist langsam kotzübel. Also irgendwie ist er nahe am Erbrechen und merkt, wenn ich nicht Erleichterung kriege von dem vielen Zeug, geht es mir auch nicht gut. Und so auf hohem Niveau ein bisschen verarmen. Ich sage mal von 6 auf 5 Millionen Schweizer Franken runter. So hat Notdürftiges zum Leben braucht man. Das lässt sich aber vielleicht mit 5 Millionen auch noch darstellen. Aber so das Gefühl zu haben, wir sind so selbstlos und haben so abgegeben und wir haben uns noch einen Einödbauernhof zugelegt und leben hier sozusagen von der guten Milch und so weiter in dem Angesicht der Berge und sehen das All vor uns und so. Das ist für den hektischen Menschen, also ich meine, die gehen ja nicht so weit wie Buddha, die dann also war alles hinter sich lassen und einige schon. Die gehen dann ganz extrem ran und alle Bedürfnisse absterben lassen. Aber es ist auch so ein bisschen so ein snobbistisches Reduktionsverhalten. Die Überfülle etwas abbauen, die Hektik etwas mit Stille kompensieren. Aber im Grunde bestätigt werden, ja, du hast einen Meister, man braucht Ingenieure, die wissen, wie die kosmischen Kräfte fließen, aber du bist selbst dein Erlöser. Das passt hundertprozentig auf die Erwartungen und die Bedürfnisse. Das ist marktgerecht. Nur, man kommt nicht an im Himmel. Und das ist den Leuten auch egal, wo die enden. Das ist nicht schaffen. Das ist die Wahrheitsfrage, steht eben doch dahinter. Aber es ist die Modereligion. Nur daran kann man spüren, warum das Geschenk, das Gott uns in Jesus macht, so unpopulär ist. Psychologisch haben wir das doch immer gewusst, dass ein Fehler war, die Gnade umsonst zu verschenken. Deshalb hat die Kirche das unterwegs ja schon im Zwischenhandel ziemliche Preise drauf gemacht, um dann wieder besinnen zu können. Ja, ich meine, was ist das? Ist diese ganze religiöse Quälerei, die im Christentum doch auch wieder erfunden worden ist, hatte die Volksreligion, weil die Massen gehen da drauf. Der Mensch will schuften und er will Selbstbestätigung und will auf die Schulter geklopft kriegen, so du bist es doch, selbst wenn. Nur, es ist nicht das Evangelium, das rettet. Ach, das ist nicht so einfach.
Ja, es wäre jetzt interessant zu argumentieren, wie konkret gehen wir auf Menschen, die so denken, ein. Bei uns kommt ein Mann in die Gemeinde seit einigen Wochen, wir hatten 3 Ehesonntage und da kam er und dann mir klar erklärt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich bin Buddhist. Ich werde nur diese 3 Ehethemen besuchen und dann werde ich nie mehr kommen. Das war im Januar, ist seither jeden Sonntag im Gottesdienst.
Wunderbar. Ja.
Ja.
Die Leute suchen doch auch.
Genau. Genau.
Und nur, ich meine, ich glaube schon, dass wir heute einen religiösen Boom haben. Ich glaube nur, dass dieser religiöse Boom nicht automatisch Wasser auf unsere Mühlen bringt. Die Frage ist, ob wir in diese Sehnen hinein das Evangelium sagen. Der Glaube entsteht nicht aus der religiösen Sehnsucht, sondern er entsteht aus dem Wort Gottes. Das ist eindeutig. Paulus sagt, das ist Römer 10. Nicht? Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und das Hören aus der Predigt, aus dem Hören, kommt aus dem Worte Christus. Die Sehnsucht, so wie bei der Frau am Brunnen, die hat eine Lebenssehnsucht, der Jakobsbrunnen. Aber diese Sehnsucht wird in der Begegnung mit Jesus, dem Wort Gottes, so gelenkt, dass sie Erfüllung findet. Und deshalb ist die Chance da. Ich meine, es nutzt auch nicht, die abzuwatschen. Und das, was ich hier so kritisch sage, würde ich wahrscheinlich im Gespräch mit einem Buddhisten nicht so sagen, nicht so formulieren. Ich kann ihn ja sowieso nicht überzeugen, wenn er anderer Meinung ist. Das ist nicht mein Ehrgeiz, sondern ich werde ihm ein Angebot machen, an dem sich seine eigene Sehnsucht reinigen kann. Aber es gibt keinen Weg zu Jesus ohne diesen kritischen Bruch. Deshalb sage ich, eine Evangelisation ohne Bekehrung gibt es nicht. Es gibt kein Christwerden mit Anschleichen. Irgendwann kommt der Bruch. Irgendwann kommt der Bruch.
Schön. Also wenn ich eure Gesichter sehe, jetzt dann kommt mir die Botschaft entgegen, jetzt ist genug. Wir sind gefüllt, wir müssen das verarbeiten und deshalb brechen wir hier ab. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass wir in dir die Antwort haben. Nicht die philosophische Antwort, sondern die echte Wahrheit. Du persönlich. Als ewiger Gott bist du Mensch geworden. Du hast uns erlöst, bist mit uns ein persönliches Verhältnis eingegangen. Auf uns wartet eine nie endende, wunderbare Herrlichkeit. Danke, dass du uns in die Realität eingeführt hast. Und Herr Jesus, wir wünschen uns, dass auch in unserem Volk das Suchen neu aufbricht und uns Wege geschenkt werden, wie wir ganz neu Gehör finden können. Leite du uns, Herr. Amen.